Moin und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD, ich habe wunderbare Haarpracht und ganz weit weg von mir, aber nah meinem Herzen, mein allerliebstes Lieblingshaarschleifchen, der Olli. Moin Olli.
Hi, wie schön, dass wir uns endlich wieder treffen, denn eigentlich haben wir ja ein bisschen gemogelt. Während alle anderen Podcasts Sommerpause gemacht haben, haben wir so gemacht, als hätten wir super regelmäßig uns getroffen. Dabei hatten wir einfach nur ein bisschen für euch vorproduziert. Und unser letztes Treffen ist voll der Technik zum Opfer gefallen. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert. Aber wir haben euch ja wunderbar unterhalten mit der Essenblitz-Vorschau. Mit der Essenblitz-Vorschau. Ja, da sind jetzt 3 Folgen schon erschienen und es kommen noch viele mehr. Und freut euch auf die vielen netten Stimmen, die ihr kennt. Auf die vielen netten Stimmen, die ihr noch kennenlernen werdet. Und vor allen Dingen auf die Spiele, die euch vorgestellt werden. Denn da sind wirklich kleine Perlen dabei.
Olli, können wir übrigens ein Album aufnehmen? 2 Songs hätte ich schon. Du bist auf jeden Fall der Sänger. Der erste Song wäre Super Mega Lucky Box. Und der zweite Song ist Essenblitz-Vorschau. Und uns fehlt bestimmt noch irgendwas ein mit Heckbecker Bratwurmeck und mit anderen schönen Sachen, die unseren Podcast so ausmachen. Ich finde...
Ich glaube ja tatsächlich, dass das eine Olli-Persönlichkeitsentwicklung ist, dass ich mittlerweile vollkommen ungehemmt einfach losbrülle, wenn mir sowas in den Kopf kommt. Früher habe ich da einfach mal die Klappe gehabt und habe das im Kopf gemacht, aber die Zeit mit dir hat mich sozusagen therapiert.
Oh je, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. Aber Olli, weißt du, was unser Podcast noch ausmacht?
Sag mal.
Nette Gäste und Gästinnen. Und heute haben wir auch noch einen. Aber bevor wir den vorstellen, wollen wir erstmal das Hausmeisterliche eben erledigen. Eben kurz feucht durchwischen und dann hier unseren Gast reinlassen.
Oh ja, sag doch mal bitte, was es Neues zu verkünden gibt über Alles wegen Podcasten.
Oh ja, wir haben ja unser fulminanten Spieltreff, den wir einmal im Jahr jetzt machen werden. Behaupte ich einfach mal so.
Regelmäßig,
also zumindest das erste Mal. Vom 2. auf den 3. Januar 2026 im wunderschönen Homburg an der Saar. Da werden wir uns bei Akif im Brett und Bohne treffen und ganz viele Spiele spielen und eine wunderbare Zeit miteinander haben. Wir haben das Essen schon geklärt. Ich würde glaube noch nicht sagen, was es gibt. Es ist aber auf jeden Fall vegetarisch, vegan teilweise dabei. Ich gucke gerade in deine Augen.
Ja, das ist
wunderschön.
So.
Ja, genau. Ja, er nickt. Das ist wunderbar. Das ist so. Und es gibt also immer einen Nachtisch. Das können wir auch schon mal sagen. Und Anmeldung bitte an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet, Olli.
Die da lautet info@allesaussertoplisten.de und außer schreibt ihr bitte mit 2S. Ja, wir können euch in diesem Zusammenhang auch sagen, dass uns Aki versprochen hat, euch eine Getränke-Flatrate einzurichten, unter der ihr dann Softdrinks und Kaffee und auch Tee bei ihm trinken könnt. Und das mit dem Essen und das mit dem Bezahlen und das, was es genau kostet, das werden wir alles noch mit euch kommunizieren, wenn eben klar ist, wie viele Anmeldungen wir da sind. 60 Leute passen locker rein. Einige Plätze sind schon weg, andere haben darauf gewartet, dass es jetzt den offiziellen Stand gibt. Und wer Lust hat, sich noch so ein bisschen zu informieren, der kann mal auf unserer Internetseite nachschauen, JD.
www.allesaussertoplisten.de. Da werden wir immer so kleckerweise teasermäßig was sneaken und leaken.
Genau, und da könnt ihr nämlich sehen, wie 2 Leute ohne Ahnung an einem Baukastenset rumbasteln und am Schluss was Buntes dabei rauskommt.
Genau, Minus und Minus ergibt dann doch Plus. So viel habe ich in Mathe aufgepasst.
Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Essenblitz-Vorschau, denn wenn auch ihr Lust habt, noch euren Einspieler an uns zu schicken, dann macht das doch einfach. Bis zu 10 Minuten habt ihr Zeit, über euer Spiel zu quatschen, es ein bisschen vorzustellen, zu erklären, was ihr an diesem Spiel mögt, worauf ihr euch freut, vielleicht die Autorin oder den Autor vorzustellen, andere Werke, die diese Person schon gemacht hat und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp zu geben, was für euch in Essen auf der Spiel der größten Brettspielmesse der Welt in diesem Jahr ja wichtig ist, was ihr empfehlt, was man tun, was man machen sollte. Aber JD, ich habe gemerkt, wir sind gerade so ein bisschen aus dem Rhythmus raus, denn eigentlich sind wir ja der Podcast mit der Maus.
Oh ja, du hast recht.
Und dafür haben wir für euch noch einen kleinen Einspieler.
Hello, és köszöntünk az Alles außer Toplistennél, a legtársasabb társasjáték podcastnál, az Étteren innen és túl. Mein Name ist Hanna und das war Ungarisch.
Ja, liebe Hanna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, uns Alles außer Toplisten der brettspieligste Brettspiel-Podcast-Dienstleister und jetzt hast du das Elters in deiner Herkunftssprache in Ungarisch zu schenken. Vielen Dank dafür. Hannas Stimme habt ihr zum ersten Mal gehört, aber ich kann jetzt schon an dieser Stelle versprechen, nicht zum letzten Mal. Ich sehe gerade, dass unser Gast eigentlich schon wieder gehen will. Er ist schon wieder auf dem Abstieg, JD. Bitte halt ihn auf und hole mal Basti bitte rein.
Ja, ich habe mich in die Tür gesetzt, der kommt da nicht mehr raus. Er hat's probiert. Er hat versucht, den Hügel, den Berg, der aus Friesen zu erklimmen. Aber das war dann doch wohl eine Spur zu heiß für ihn. Zu hoch. Zu heiß vor allen Dingen, genau. Basti, schön, dass du da bist. Und lass dich wieder
Hallo,
zurück in den Raum
danke
führen.
Für die Einladung.
Nahezu freiwillig. Wunderbar.
Ja, ich nehme dich an die Hand oder du nimmst mich an die Hand und führst mich in den Raum.
Ach, das ist schon ein bisschen romantisch auch.
Ja.
Ja, die Stimme, die kennt ihr. Ihr habt die schon gehört, damals mit seiner Frau Regina, denn wir haben zusammen ein Kennst du das schon gemacht. Und Basti, führ uns doch nochmal in der Erinnerung zurück, über welches Spiel wir damals gesprochen haben.
Wir haben damals über Star Explorers gesprochen. Genau, dieses, ja, für mich damals auch klassische, wie habe ich es genannt, Flip and Ride. Genau, ein Spiel, in dem man ja verschiedene Plättchen aufdeckt und dann mit einem weißen Stift Sternenbilder auf einem Sternenhimmel einzeichnen muss.
Bis der Sternenhimmel sternhagelvoll ist, genau. Und heute hast du dir ein Thema ausgesucht, über das wir reden, ein Schwerpunkt, denn wir sind hier zusammen für eine Klassikfolge, wie wir das so gerne nennen. Wir werden nachher über Spiele zu einem besonderen Thema sprechen. Aber bevor wir das machen, lasst uns doch erst einmal wieder aus der Lameng auf unsere jüngsten Spielerfahrungen zurückschauen. Und JD, ich würde mich freuen, wenn du etwas berichten könntest. Was hast du in der letzten Zeit gespielt, obwohl es ja bei dir ziemlich partymäßig rundgegangen ist?
Das ist richtig. Wir hatten, also ich habe relativ wenig gespielt, das muss ich schon mal vorgreifen. Wir hatten das letzte Wochenende Einzug und Geburtstagsparty und davor das Wochenende hatten wir Schule und Spiel und da habe ich gar nicht so viel gespielt, weil ich ganz viel moderiert habe und so. Aber da habe ich trotzdem gespielt. Und zwar Catan Connect. Das ist ja das Catan-Spiel, was man mit zig Trilliarden Menschen spielen kann, wenn man da Bock drauf hat.
Während wir jetzt ein Werbefernsehen, dann würdet ihr sehen, wie ich mir den Kopf greife und sage, das gibt es ja gar nicht. Du hast Catan Connect gespielt. Bitte berichte doch davon. Weil ich stelle mir das irgendwie total crazy vor.
Oh ja, Oliver, du hast recht. Ich habe Catan Connect gespielt. Danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, darüber zu berichten. Also, es waren ungefähr 20 Leute, mit denen wir es gespielt haben. Eine Person hat moderiert, Stefan Neumann, liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat das wirklich wunderbar gemacht. Und der hat auch so einen kleinen Zeigefinger gehabt, so einen Stabzeigefinger, den jetzt jeder erklärbar hat. Und hat damit dann rumgefuchtelt. Also, jeder hat im Prinzip seine eigene Insel. Und man sitzt sich gegenüber. Die einen haben die Sonnenseite, die anderen haben die Mondseite. Und das Ganze haben wir über Beamer gespielt, den Stefan dann quasi bedient hat. Und dann wird gewürfelt. Jeder bekommt seine Ressourcen, ganz normal wie bei Catan eben auch. Und wenn die Mondseite dran ist, dann darf die Mondseite Straßen bauen, Karten ausspielen, mit dem Markt tauschen und so weiter und so fort. Handeln darf man immer. Naja, und das macht man eben so lange, bis die erste Person 18 Punkte hat. Und dann hat die Person gewonnen. Und ich fand die Erfahrung ziemlich cool, muss ich sagen. Ich mag ja Hektik in Spielen und das muss man auch mögen, weil wir hatten nur 40 Sekunden Zeit für unsere jeweiligen Entscheidungen. Und das ist gar nicht so viel. Das klingt erst nach, ist ja okay. So, und dann musst du aber vorher noch kommunizieren, das sollte man vorher auf jeden Fall tun. Wenn gepunktet wird, sollte eben kurz pausiert werden. Wenn Regelfragen sind, sollte eben pausiert werden. So, das ist alles eine Sache der Kommunikation. Und sonst, ja, Catan mag, würde ich einfach mal behaupten, wird auch mit Catan Connect seinen Spaß haben. Wer mit Catan vorher auch nichts anfangen konnte und noch weniger mit Hektik für den, wird Catan Connect auch wahrscheinlich eher so ein Randphänomen bleiben. Aber ich mochte es, ich fand es cool. Ja, die Atmosphäre war echt schön. Ja, war cool.
Catan ist ja zum großen Teil auch unverfrorenes Feilschen um unverfrorene Angebote. Jetzt stelle ich mir das doch so vor, dass das auch eine Rolle spielen muss. Und kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass das hier wie auf dem galizischen Hühnermarkt so ist, dass plötzlich 40 Sekunden lang alle Leute losschreien, hier drei Schafe, zwei Holz gegen irgendetwas und es entsteht so ein babylonisches Wirrwarr an Sprachfetzen?
Ich freue mich, dass du ganz viele historische Beispiele nennst, aber ja, genau so ist es. Mit der einzigen Einschränkung, dass du nur mit deinen direkten Nachbarn quasi tauschen darfst. Und die Leute, die am Rand sitzen, die haben einen Markt, mit dem sie, also links und rechts einen Markt, mit dem sie tauschen können, 1:1. Ansonsten kannst du mit deinen Nachbarn tauschen, wie du möchtest. Drei Lehm gegen 5 Schaf. Es ist da alles erlaubt, was nicht nied- und nagelfest ist, ja. Und das ist eben genau diese Atmosphäre. Diese 40 Sekunden hast du und zack, bam. Und zack, zack, und hier, da und hier. Kaufen, kaufen, verkaufen, verkaufen, Schaf, Schaf gegen. Und ja, genau so ist es.
Und noch ein Aal dazu.
Ja, genau. Mandolin, ja, alle, 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 dabei. Ja, genau so. Also es ist mein Spiel. Es ist im Prinzip Marktschreier das Spiel, wenn du so willst.
Basti, hast du schon Catan Connect-Erfahrung?
Nee, wir wollten es auf der BerlinCon spielen, hat dann aber leider zeitlich nicht mehr geklappt. Aber ich habe jetzt auch nur Gutes darüber gehört eigentlich. Also deswegen glaube, es muss mal getestet werden.
Ja, also ich bin da auch total neugierig, würde das ganz gern kennenlernen, zumal ja auch Catan wirklich so ein Anker in meinem Spieleleben darstellt. Und ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle schon mal gesagt habe. Wir haben Catan so oft gespielt, dass es eine Phase in dem Spiel gab, in dem hieß es, Olli, halt's Maul, mit dir tauscht niemand. Weil ich so 4:1 Standard-Tauschoptionen hatte und alle Leute damit verbrellt habe. Ja, damit kann man nicht gewinnen, aber man kann 30 Jahre später im Podcast davon berichten. Basti, was hast du gespielt?
Ja, wir haben tatsächlich jetzt relativ viel gespielt im August, aber ich habe mir jetzt mal eins rausgepickt, was für mich so ein kleines Highlight geblieben ist und gewesen ist in den letzten Tagen, und zwar eine Stadt für Amitis oder für Amitis von der Game Factory. Ich glaube, Olli, du hast es auch schon gespielt.
Ja, ich habe das auch schon gespielt und ich habe mir auch schon Podcast-Partner zusammengesucht, um eine Kennst du das schon Folge zu machen. Freut euch auf Fabian und Daphne. Und da werden wir uns das ein bisschen näher angucken. Aber jetzt bin ich wirklich schon neugierig, was du über eine Stadt für Amitis zu berichten hast.
Also ich finde es klasse, weil es gefühlt verheiraten sich da so viele Spiele darin. Wir haben wieder einen 3x3-Raster wie bei Iro oder bei Castle Combo. Wir haben aber auch einen Worker Placer mit dabei, was so ein bisschen aber auch an Mühle erinnert. Deswegen ist es bei der Regina nicht ganz so hoch im Kurs, weil sie sagt, Mühle haben sie früher so wenig gespielt. Mich erinnert es gar nicht an Mühle, aber das ist ein anderes Thema. Es macht wirklich viel Spaß, da durch verschiedene Ideen und Aktionen da seine Stadt aufzubauen oder die Stadt für die Gemahlin des Königs aufzubauen und dann im besten Fall noch die Gunst des Königs zu bekommen und dann eben nochmal oben auf diesen Bonus-Tracks nochmal Endscorings zu aktivieren. Also ich muss sagen, ich mag es richtig gerne. Es fühlt sich richtig, richtig schön geschmeidig an und in 20 bis 30 Minuten ist es runtergespielt und danach kommt es gerne nochmal auf den Tisch gleich für die zweite Runde, weil man da wirklich auch durch die verschiedenen Plättchen und durch dieses randomized aufgebaute Spielfeld in der Mitte doch immer wieder mal ja nicht eine Königstaktik verfolgen kann, sondern da schon auch ein bisschen variieren muss.
Ja, Basti, ich zwinker dir jetzt mal zu und sag dir, wenn ich nicht schon einen Termin ausgemacht hätte für eine Kennst du das schon Folge, dann wäre es ein Spiel heute für die Auswahl geworden und du weißt warum. Deswegen lenke ich mal direkt ab und sag, JD, hast du schon eine Stadt für Amitis kennengelernt?
Leider nicht. Ich habe es bei dir auf dem Instagram-Kanal gesehen, aber bisher noch selber nicht gespielt. Ich habe mich aber ein bisschen belesen. Ich bin ja Optikopfer, ne? Das sieht ja echt schon schön aus.
Ja, und das Aussehen wird auch ein Aspekt sein, auf den wir in unserer Rezensionsfolge eingehen, denn es ist nicht so richtig eindeutig und klar, wie gut, dass es da Hilfekarten gibt, aber die brauche ich immer noch sehr stark und sehr regelmäßig, aber mehr davon an einer anderen Stelle. Und ich nehme jetzt einfach mal gerade das Wort und führe es weiter und ich muss es euch sagen, Leute, ich habe eins meiner absoluten Lieblingsspiele wieder gespielt, jetzt gerade kürzlich an diesem Wochenende, und ich durfte nochmal 2 Partien Golem spielen. Das Spiel, das mich anschaut und mich fasziniert, weil es das für mich wirklich schönste Artwork-Cover ist, diese Golem-Fresse, die mich da anschaut in diesem schwarzen Ton mit diesen beigefarbenen Sachen. Ich liebe dieses Cover und dann machst du eben die Schachtel auf und dann kommen diese ganzen bunten Komponenten raus und dann spielst du ein unglaubliches Eurogame, sogar mit einer Synagoge, in der Kugeln drin rumrollen. Und andauernd rennen dir die Golems weg und du musst sie wieder einfangen mit einem Gelehrten, außer du bringst sie rechtzeitig auf den Friedhof, wo sie dir sogar noch Punkte geben. Und dann hast du 3 Bereiche, in denen du optimieren kannst. Ich liebe Golem und es ist eins dieser Spiele, bei denen ich immer merke, warum spiele ich das nicht öfter? Warum habe ich tatsächlich so viele Spiele zu Hause und vergesse, wie gut mir manche Spiele gefallen? Und ich bin total happy, dass ich 2-mal spielen konnte und auch wieder 2-mal verloren habe. Aber das macht nichts. Das ist ein Spiel, bei dem ich hinterher sage, ganz egal, Golem. JD, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass du es noch nicht kanntest, aber zu Hause hast, oder?
Richtig, ich habe es immer noch zu Hause und ich habe es immer noch nicht gespielt. Und ich werde mir jetzt, wo alle Feierlichkeiten vorbei sind, es sehr fest vornehmen, es bis zum nächsten Mal, wo wir uns sehen, spielen werde. Jetzt habe ich ja keinen Druck, aber ich werde es mir vornehmen.
Basti, habt ihr das gespielt, Regina und du?
Nee, wir haben es nicht zu Hause, wir haben es noch nicht gespielt. Aber jetzt, wenn du davon schwärmst, dann ja doch, dann zuckt der Finger da doch nochmal irgendwo eine Runde auf zum Treiben, um es mal anzuspielen und es mal zu testen.
Und das ist Wahnsinn. Es wird ja verramscht von den Preisen her, wahrscheinlich, weil die Lager noch voll sind, weil die zweite Auflage wahrscheinlich viel zu intensiv nochmal hergestellt wurde. Und das kriegt er wirklich für einen schmalen Taler. Aber das ist so gut. Im Prinzip ist es viel auf Leisten entlanglaufen, viel gucken, dass ich in meinem eigenen Spieltableau mich optimiere. Dabei habe ich aber so viele Entscheidungen zu fällen. Ach, ganz, ganz, ganz großes Kino. So, haben wir noch ein zweites Spiel für Außer Lameng?
Ja, ist auch relativ schnell erzählt, weil es werden viele sagen, ja, was ein geiles Spiel. Ich habe ein Spiel mit 22 Leuten gespielt. Ich habe es ein kleines bisschen abgeändert. Ich biete ja Escape Rooms an und ich hatte einen Auftrag in einer Jugendherberge und die haben, also ich habe dann immer zwei Escape Rooms und die Leute, die in Escape Rooms nicht in den Escape Rooms sind, die können dann spielen. Und ganz zum Schluss gibt es in der Regel noch ein gemeinsames Spiel und dieses Mal ist die Wahl auf Mieze Katze gefallen. Jawohl, Miezekatze kann man nämlich wunderbar mit 22 SchülerInnen spielen. Und die hatten das Fest ihres Lebens. Sie wollten eine Karte nach der anderen und noch eine, noch eine, noch eine. Und ja, ich würde sagen, diese Menschen habe ich Miezekatzifiziert. Miau. War richtig cool. Also abgewandelt dahingehend, ich habe es mit der Dokumentenkamera gespielt, um die Karten eben zu sehen. Und ich habe die Karten im Prinzip nur nach und nach aufgedeckt, und sodass es eben ein gemeinsames Erlebnis war, denn es war mehr ein Erlebnis in ein Spiel, muss ich zugeben. Aber ich wollte es einmal kurz erwähnt haben, dass man Miezekatze dafür auch nutzen kann. Miezekatze wird mein neues Hackmaker. Bravo. Ich hab's mit Tieren.
Wie viele Tage waren diese Jugendlichen bereits in der Jugendherberge?
Naja, okay, es war eine Anstalt und die waren jetzt, das war der erste Abend.
Weil ich habe hier Beobachtungen von vielen Klassenfahrten. Je länger eine Klassenfahrt dauert, desto mehr schlafdepriviert sind die Menschen, die dort unterwegs sind, weil sie nämlich gar nicht schlafen. Dafür sind sie durch den ganzen Zucker, den sie in sich reinkippen, vollkommen aufgedreht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das genau das Ambiente gewesen ist, in dem 22 Leute Spaß hatten an Miezekatze. Unausgeschlafen und im Zuckerhai.
Nein. Die waren ehrlich interessiert.
Ah, oder sie wollten dir einfach einen Gefallen tun und wollten sagen, komm mal, jetzt hat sich der alte Mann so viel Zeit genommen dafür, uns das Spiel zu erklären, dann finden wir es toll.
Und jetzt fragen wir mal Basti, was er von Miezekatze hält.
Ich finde Miezekatze super. Also wir haben es das erste Mal gespielt letztes Jahr im Würfel und Zucker in Hamburg. Ja. Da waren wir eine Woche in Hamburg oder ein langes Wochenende. Wir haben es zu zweit mal kurz angelernt, die Regeln, haben uns sonst ein anderes Pärchen geschnappt und haben es mit denen noch eine Runde gespielt und danach gab es gleich die dritte Runde und dann mit dem nächsten Pärchen. Also das hat einfach genau das, was das Spiel machen soll, meiner Meinung nach. Es verbindet Leute, es motiviert Leute, die da aber auch eben ja jetzt nicht introvertiert sind. Und dann kommt wirklich Stimmung auf. Das ist super. Also ich mag es richtig, richtig gerne. Aber ich habe auch nicht die Runde, wo wir es groß spielen. Da ist dann doch immer wieder... Ja, die meisten sagen, nee, ich mache mich jetzt hier nicht zum Affen. Aber wenn man sagt, mir ist das egal, dann ist das ein super Spiel. Und ja, da hat dann Jens Merkel und, wer war der Zweite?
Ralf Zulinde,
danke. Ein super Spiel wieder rausgebracht. Also mir macht richtig viel Spaß.
Absolut nachvollziehbar.
Jetzt hättest du die Möglichkeit, nochmal auf ein richtiges Spiel überzulenken.
Okay, wir haben gestern noch was gespielt, das bei uns jetzt länger auf dem Pile of Future Happiness lag. Und zwar Galaxy Postman.
Oh, geil.
Ja, also lag jetzt bei uns wirklich länger. Wir hatten da, ich glaube, es war eine Gamefound-Kampagne da mal mitgemacht, wo dann der Reprint rauskam. Und es kam jetzt, glaube ich, im Mai oder Juni an. Ich weiß gar nicht, wie ich gestern drauf kam, aber ich hatte dann gestern wirklich Lust, die Regeln zu lernen. Und ja, das geht ja relativ schnell von der Hand. Dann haben wir da gestern Abend eine Runde gespielt und es war richtig witzig. Also der Humor im Spiel, der hat mich das ganze Spiel über begleitet und ich wollte dann mehr und mehr erkunden, mehr und mehr abliefern, mehr und mehr Nachrichten vom Sam erhalten. Ich fand es so witzig. Leider, muss ich sagen, fand es Regina nur ganz nett.
Und wir wissen ja alle, was das bedeutet.
Ja, genau. Also ich hoffe, es kommt nochmal auf den Tisch und muss nicht wieder ausziehen, weil ich fand es wirklich super.
Stellt euch vor, ihr seid ein Postunternehmen im Weltall und ihr fahrt mit eurem Postauto rum und liefert Pakete ab, um Aufträge zu erfüllen und entdeckt neue Teile des Universums, von dem ihr noch gar nicht wisst, was dort auf euch wartet. Werdet in Strudel reingezogen, die euch irgendwo anders wieder rausschmeißen. Total gut und wie du hast es gerade eben schon gesagt, mit einer Prise Humor. Hat Hodari-Spiele was richtig Tolles entwickelt. Ich finde es auch total schön und ansprechend. Super viel Material drin. Ich glaube, es gibt auch Erweiterungen, ne? Und also ja, ein großes Ding. Und tatsächlich ein Spiel, über das viel zu wenig gesprochen wurde. Liegt mit Sicherheit allerdings auch daran, dass es eben halt eine exklusive Unterstützerkampagne war und eben ganz viele Leute es gar nicht so richtig mitbekommen haben. Aber auch da schon eine zweite Auflage, die unterwegs ist. Solltet ihr spielen, macht Spaß.
Ist das so ein bisschen wie Galaxy Trucker? Ich krieg da so ein bisschen...
Ja, Galaxy Trucker, ja, also so vielleicht vom Humor her, vielleicht von dem Setting her, aber von der Spielmechanik ganz anders. Und auch Galaxy Trucker setzt ja so sehr viel Wert auf Chaos und Spaß. Und das hier ist tatsächlich ein sehr Euro-lastiges Spiel, bei dem du klug planst, um dann deine Punkte zu machen.
Okay.
Ja, ich kann euch noch erzählen, dass ich schon einen Haufen Zeit jetzt auch wieder investieren durfte in Kenner- und Expertenspiele. Also ich habe unter anderem auch nochmal Bierpioniere gespielt. Ihr erinnert euch, ne? Ein Spiel, das so hässlich ist, dass ich es nicht anschauen mag. Es war gestern noch einmal so einfach ganz krass. Ich habe die Weiße Burg nochmal mit der Erweiterung gespielt, mit der Teezeremonie-Erweiterung. Super, 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 super gut. Und ich bin ja wirklich normalerweise der Nörgler und sage, Erweiterungen sind gar nicht notwendig. Aber hier mit Matcha das noch zu machen, diesen vierten Teil unter der Burg dran zu legen, mit grünen Würfel zu spielen. Richtig prima. Aber das Spiel, das ich nochmal für mich entdeckt habe und wirklich durch einen Zufall und das mir sehr viel Freude gemacht hat, ist das Spiel mit den super schönen Karten, die so ein Goldrändchen haben und Fuchsköpfe haben und Schmetterlinge haben. Es ist nämlich das Spiel Codex Naturalis. Ein Kartenanlegespiel, bei dem du nichts anderes machst, als Karten übers Eck aneinander zu legen und zu gucken, dass du entweder genügend Symbole hast, um andere Karten aus der Hand ausspielen zu dürfen oder über die gesammelten Symbole massiv Punkte machen kannst. Ja, spielt sich vollkommen unkompliziert, aber es entsteht so eine sehr schöne Lege-Puzzle-Denkaufgabe dadurch. Hat nochmal richtig Freude gemacht und ich finde es so schön. Also so schön. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass es Spiele gibt, die setzen sich bei mir in so einem Schönheitsmuster durch. Und das sind Spiele, die mit Goldarbeiten aufgemotzt sind. Das ist bei Codex Naturalis auch so. Das ist bei Die Rote Kathedrale so. Und das ist jetzt auch bei Am Goldenen Fluss so. Dazu gibt es übrigens auch bald eine Kennst du das schon Folge. Auch da habe ich schon zwei Leute wieder belämmert, die mit mir aufnehmen werden. Und die Stimmen kennt ihr. Und es geht in Richtung Kölle. Und ich bin schon so overgeregt, dass ich, also ich freue mich total auf diese Folge passiert. Aber zurück zu Codex Naturalis. Ich mag es total. Ist schon, ich glaube, 2021 rausgekommen, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. JD, könnte ein Spiel sein, das dir viel Freude macht.
Klingt auf jeden Fall so. Aber hat es Naturthema? Habe ich das richtig verstanden?
Es hat Natursymbole, aber kein Naturthema. Es hat kein Thema. Es hat eher Hexenmagie als Naturthema.
Ja, okay, gut. Die sich aus der Natur speist. Alles klar, wunderbar.
Wusste ich 2021 schon, dass ich 2025 angenervt bin von Naturspielen.
Was? Wer hat das denn gesagt? Das ist ja völliger Quatsch.
Basti, kennst du das Spiel, das in seiner Blechdose daherkommt?
Nee, also ich kenn's nicht, leider. Ich habe es gerade schon gegoogelt nebenbei und muss sagen, sagt mir gar nichts. Also vielleicht auch mal einen Blick gewährt. Es ist ja auch relativ günstig zu haben gerade.
Ja, und mit zwei Personen genauso gut wie mit vier Personen, weil du da halt wirklich sehr, sehr, sehr in dir versunken bist, um zu gucken und zu optimieren. Und auch ein Spiel, das ich selten gewinne, aber umso häufiger gerne spiele. Könnte doch die prima Überleitung sein, denn Basti, wir drei, wir sind ja eigentlich hier heute nicht zufällig unterwegs, denn uns verbindet ein ganz großes Schicksal, dass Dennis aus Mainz, der Dice in the Background, den wir an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich grüßen, schon einmal das Ehefrauenparadoxon genannt hat. Denn Basti, worum geht es heute?
Heute geht es um Spiele, die wir lieben, aber immer gegen unsere Frauen verlieren.
Genau. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir so ein bisschen jetzt in einer depressiven Grundstimmung sind. Und ich fange mal an. JD, geh bitte ans Schlagzeug, Basti an den Bass und ich an die Gitarre. Und wir spielen den Blues. Denn wir reden heute über Spiele, die wir so lieben, aber unsere Frauen immer gewinnen. Und es ist so verdammt hart manchmal. Und deswegen, Männers, kippt euch noch ein Whisky ein und lasst uns entscheiden, wer beginnt.
Und wer beginnt denn, Olli?
Ich habe mir überlegt, ich könnte euch fragen, welches Ehepaar am längsten bisher verheiratet war. Aber da würdet ihr ja sagen, wissen wir doch, da gab es ein asiatisches Ehepaar, das 90 Jahre verheiratet war. Da muss ich mir auch an den Kopf greifen, aber nein. Um heute herauszufinden, wer beginnt, möchte ich von euch wissen. Es gab eine sehr prunkvolle Hochzeit im Jahr 2024, bei dem der Sohn eines indischen Milliardärs geheiratet hat. Wie viel Dollar hat denn dieser eine Hochzeitstag gekostet? JD, Hau doch mal eine Zahl raus.
Indischer Milliardärssohn.
Indischer Milliardärssohn heiratet im Jahr 2024.
Und wie viel Dollar das gekostet hat? Also ich wäre jetzt bei 700 Millionen Dollar.
700 Millionen Dollar. Basti, hau mal eine Zahl entgegen.
Okay, wow. Ich würde jetzt einfach mal 750 Millionen Dollar sagen.
Toll, danke. Das ist so ein bisschen wie bei QE, weißt du? Und am Ende verliert der, der am meisten hat. So nämlich.
Ja, JD, man soll es nicht glauben. Dieser Mensch hat tatsächlich 600 Millionen Dollar wahrscheinlich aus dem Vermögen seines Vaters auf den Kopf gekloppt, um zu heiraten. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt. Aber bei mir war das vollkommen unspektakulär. Wir sind mit unseren Freunden essen gegangen. Den Cremant, den hat noch der Freund aus dem Restaurant selbst bezahlt. Und 3 Stunden später war das fertig. Ich käme, also ich hatte gar keine Vorstellung, wofür ich 600 Millionen Dollar ausgeben könnte. Aber auf gar keinen Fall für meine Hochzeit. Weder für die damalige noch für eine zukünftige. Ich weiß nicht, wie habt ihr das damals gemacht?
Ja, ich war ja schon mal verheiratet und wir haben mal auf einer Burg geheiratet. Das war ziemlich cool.
Aber auch nicht im Gegenwert von auch nur ansatzweise 1 Million, oder?
Darüber möchte ich nicht sprechen. Das ist okay, Leute, es war mein Vater, er hat mir das alles bezahlt. Das können wir jetzt, nein, ja, wir haben, es war tatsächlich nicht so teuer. Also ja, es war schon ein bisschen teurer, aber es war nicht annähernd an 600 Millionen Euro, nein.
Ja, bei uns war es, ich sag mal, standesgemäß in Bayern einfach eine schöne kirchliche Hochzeit und danach ist man in einen schönen Landgasthof gegangen, hat da ein bisschen gefeiert, aber weit, weit weg von 600 Millionen.
Ja gut, aber in einem gediegenen Landgasthof in Bayern mit seiner gediegenen Hochzeitsgesellschaft, das kann ja auch schon mal in die hohen zweistelligen Tausender gehen, oder?
Ja, wobei ich da noch kurz einen kleinen Exkurs zur Rechnung machen kann. Angeblich hat die gesamte Hochzeitsgesellschaft nur 17 Bier getrunken, also 17 Helle. und als wir die Rechnung gesehen haben, dachten wir uns, das kann einfach nicht stimmen, aber wir nehmen es dankend an.
Ja, das war dann aber auch ein sehr nettes Hochzeitsgeschenk. Ja gut, genug geplauscht über die damaligen Zeiten. Heute würden wir das natürlich alles ganz anders machen. JD, dir gebührt es, das erste Spiel vorzustellen, ein Spiel, das du liebst, das du nie gewinnst und in der Regel gegen Anna verlierst. Und liebe Ehefrauen, das ist ein Liebesbeweis an euch, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so klingen mag.
Ja, ich fange mit meinem ersten Spiel an. Es gehört zu einer Kategorie, wo ich weiß, dass Olli die Kategorie auf jeden Fall auch mag. Nun bin ich ja nicht mit Olli verheiratet, aber es ist fast so. Das Thema ist inspiriert aus der Welt des Buddhismus. Es wird also etwas spiritueller. Und die Grundlage des ganzen Spiels sind einmal Karten, also vom Material her, und ein Tuch. Eine Decke.
Es ist Mandala. Sehr schön. Ich habe gehofft, dass du das sagst.
Ach, guck. Und Mandala, ich glaube, ich habe es, also ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe es nicht, ich glaube, das weiß ich, BG Stats lügt nicht, ich habe es noch nie, und nie ist ein absoluter Begriff, wie wir alle wissen, noch nie gegen Anna gewonnen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob ich mich dann von den Farben beeindrucken lasse und denke mir, ach, guck, das ist alles hier schön, weil ich auch Optikopfer bin oder weil ich einfach verliebt in meine Frau bin oder was auch immer. Ich habe es noch nie gewonnen. Und das war übrigens das allererste Spiel, was ich mit der Decke hatte. Und auch diese Decke habe ich genau wie bei Hochverrat gebügelt. Und seitdem ist sie wunderbar. Ich habe allerdings das ganze Inlay rausgeschmissen und die Decke aufgerollt. Dann geht das nämlich wunderbar auch wieder gerade. Also wir haben einmal diese Decke und diese Decke ist einmal dreigeteilt. Einmal meine Seite, einmal die Mitte und einmal die Seite von Anna, meiner besseren Hälfte. Wir bekommen 6 Karten auf die Hand. Und wenn man dran ist, hat man 3 Möglichkeiten. Also man kann aus 3 Möglichkeiten wählen. Entweder man legt eine Karte in das sogenannte Zentrum eines Mandalas und zieht bis zu 3 Karten nach. Dabei hat man, glaube ich, auch ein Handlimit. 8 Karten sind es, glaube ich. Oder man legt eine Karte in sein persönliches Feld. Oder man legt eine auf den Ablagestapel und zieht eben genauso viele Karten nach, wie man abgelegt hat. Dabei ist es wichtig, dass man so ein paar Regeln beachtet, weil, witzig, auch dieses Spiel hat Regeln. Es darf in das persönliche Feld nur eine Karte gespielt werden, deren Farbe noch nicht im Zentrum ist oder auf dem Feld des Mitspielers liegt. Und es darf ins Zentrum keine Karte gespielt werden, deren Farbe sich bereits auf den persönlichen Feldern der Spieler befindet. Und es ist ausdrücklich erlaubt, weitere Karten einer Karte ins Zentrum oder in den eigenen persönlichen Bereich zu spielen, wenn diese Karte bereits vorhanden ist. Warum machen wir das? Wir haben unten diese Kelche. Kelche heißen die, glaube ich, ne? Diese Bereiche. Das muss ich gerade noch überlegen.
Ja, es sieht aus wie Schalen. Letztendlich sind es Ablageplätze für Karten.
Genau. Und da sammeln wir die Karten drunter und beziehungsweise am Ende des Spiels, der erste Kelch ist dann ein Punkt wert, der zweite Kelch sind dann zwei Punkte und dann wird am Ende multipliziert. Ne? Bis zu 6 Kelche, 6 Farben haben wir. Und die Person, die am meisten Punkte hat anhand der Kelche, die hat dann gewonnen. So, ich glaube, das war grob zusammengefasst, dass das Mandala ist, ne? Oder habe ich irgendwas vergessen?
Wobei die Punkte für die Kelche sich daran orientieren, in welcher Reihenfolge du sie unten auslegst. Das heißt, als die Farbe, die du als letztes legst, kann 5 oder 6 Punkte bringen. Die Farbe, die du als erstes legst, bringt dir nur 1 Punkt. Und so entsteht hier tatsächlich die ganze Zeit ein sehr starkes Beäugen, was in dieser Auslage liegt, was du dann halt nimmst und was du haben möchtest. Und vielleicht hast du auch noch gar nicht erwähnt, dass es ein Zwei-Personen-Spiel ist. Das heißt, man spielt es immer nur zu zweit. Und es ist ein sehr konfrontatives Spiel, obwohl man die Konfrontation gar nicht so merkt.
Nee, das stimmt. Aber es ist charmant konfrontativ. Das ist
genau, richtig. Charmant. Meditativ konfrontativ, eine neue Kategorie der Brettspiele.
Nochmal die harten Fakten. Mandala ist bei Lookout Games erschienen im Jahr 2019. Designer sind Trevor Benjamin und Brad Gilbert. Das sind noch die dann den Nachfolger Patterns, glaube ich, gemacht haben. Ne? Der ist auch ganz cool im Übrigen. Und haben den hier auf Flowers gemacht, das kann man dann zu viert spielen. Das ist ähnlich, ne? Das habe ich aber noch nicht gespielt. Genau. Ja, hat 7,5 Punkte vollkommen verdient bei BGG und ich habe es noch nie gewonnen gegen Anna. Wie sieht's denn bei euch aus, ihr Lieben?
Ich habe es noch nie gespielt, also das kenne ich gar nicht.
Ja, es ist also eins dieser Spiele aus der Lookout Zwei-Personen-Reihe, die auch bei uns sehr, sehr regelmäßig noch gespielt werden. Ich habe mal gerade nachgeguckt, also diese Folge, die wir heute aufnehmen, ist übrigens der einzige Grund, der rechtfertigt, dass wir jedes Spiel bei Boardgame Stats eintragen, denn jetzt wird es tatsächlich hier notwendig. Es ist eins dieser Spiele, die selten ausgeglichen sind zwischen meiner Frau und mir. 35 Partien sind hier eingetragen, 20 hat sie gewonnen, 15 habe ich gewonnen. Also da geht es einigermaßen, das Pendel schlägt hin und her, weil du halt eben wirklich sehr flexibel deine Wertung aufbauen kannst. Das ist ein Spiel, das mag ich unglaublich gern. Und an dieser Stelle noch einmal, ich mag diese Stoffunterlagen als Spielmatte, als Tischdecke, wie ich sie so liebevoll nenne, sehr. Und ich glaube auch in meiner Erinnerung ist es das erste Spiel gewesen, als ich da damals die Schachtel aufgemacht habe und habe dieses Tuch rausgenommen. Toller Augenblick einfach. Ja. Ich weiß, dass das an anderer Stelle nicht so gemocht ist, aber für mich darf es häufiger solche Tücher geben. Basti, das schreit nach deinem ersten Spiel.
Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich habe mich jetzt doch am Schluss für die Weiße Burg entschieden, als erstes Spiel, das ich hinten erwähnen möchte. Aber da gibt's eine freudige Nachricht. Und zwar habe ich die letzten 2 Partien tatsächlich gewonnen. Aber davor einfach 21 Partien nicht. Deswegen dachte ich, es hat seine Daseinsberechtigung. Und ich würde diese 2 Siege jetzt einfach mal als Glückstreffer abtun. Genau, mit die Weiße Burg haben wir ja vorhin schon mal ganz, ganz kurz gesprochen. Olli, du hast ja auch die Matcha-Erweiterung kurz erwähnt. Ein Dice-Placement-Spiel, was man entweder, in dem man entweder 9 Züge hat oder mit der Erweiterung eben 12 sind, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Kam bei Devir 2023 raus, auf Deutschland bei Cosmos. Ein Spiel, das ich wirklich, wirklich gerne mag, aber das es mir einfach zu schwer macht zu gewinnen. Und ich weiß gar nicht, wie das bei euch ist. Ist da eure Siegesquote höher? JD, hast du es mittlerweile schon gespielt?
Ja, ich habe es gespielt. Ich habe es einmal gespielt gegen Dennis und ich bin Zweiter geworden gegen Dennis.
Habt ihr das auf der Boardgame Arena gespielt?
Nee, wir haben es, als er ja bei uns war, als sie uns besucht hatten.
Ach stimmt, du hattest ja Besuch von Dennis.
Ich hatte Besuch von Dennis und Sandra. Und wir haben unter anderem die Weiße Burg gespielt und Hit Star Rock. Übrigens klingt Ghost wie Scorpions, Spoiler. Und ja, und da hat er uns, oder mir vielmehr, die Weiße Burg gezeigt. Und ich habe mit Glanz und Gloria den 2. Platz belegt.
Ja, Dennis hat das schon sehr, sehr häufig gespielt. Er spielt es auch sehr oft im Allein-Modus, im Solo-Modus. Ich habe auch 2-stellige Anzahl von Partien auf dem Buckel, habe es insgesamt 4-mal gewonnen. Aber die Weiße Burg ist ein Spiel, bei dem mir das vollkommen egal ist. Ich freue mich, hinterher das Spiel gespielt zu haben. Ich habe das auch noch vor kurzem hier mit den Leuten, mit denen ich es gespielt habe, so genau kommuniziert und habe gesagt, mir ist vollkommen scheißegal, wie es ausgeht. Ich habe einfach Spaß an diesem Spiel. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich es lieber mit 2 oder mit 3 oder mit 4 Personen spiele, weil das sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Zu zweit ist es ganz, ganz tight, wie man ja mittlerweile sagt. Das heißt, jeder Zug zählt. Mit 3 oder 4 Personen darf ich auch die Würfel anderer Leute überbauen. Da muss ich gucken, dass ich möglichst viel Geld habe. Aber alles das könnt ihr euch viel, viel, viel präziser im Doppelbrett-Podcast anhören. Der hat nämlich eine neue Folge über die Weiße Burg. Und da haben Sandra und Christoph sich sehr viel Zeit genommen, über dieses Spiel exklusiv zu sprechen, auch über die Erweiterung. Für mich wirklich ein spielerischer Meilenstein. Und ich habe am Wochenende einen Freund mit einem 3D-Drucker gebeten, mir ein Indie zu drucken, weil dieser ganze Quatsch mit diesen vielen Tüten, den bin ich ein bisschen überdrüssig. Ich merke, wenn ich die Schachtel aufmache und das ganze Durcheinander drin sehe, dann ist am Anfang so ein kurzer Moment Unzufriedenheit. Außerdem mit der Erweiterung brauchst du auch 2 Kisten, die du dann hin und her trägst. Und ich habe ganz große Erwartungen darin, dass eben mit diesem selbstgedruckten Inlay dann eine Kiste ausreicht. Soll der Deckel ungefähr 30 mm überstehen. Damit komme ich gut klar.
Das habe ich mir auch schon gedruckt. Genau das gleiche Inlay. Es klingt sehr, sehr ähnlich.
Basti, diese beiden Partien, wir können ja jetzt mal davon ausgehen, dass Regina erkannt hat, dass es auch schön wäre, mit dir das Spiel weiterspielen zu dürfen und sie dich gewinnen gelassen hat. Hat sich da so das Gefühl bei dir auch eingeschlichen oder du hast gerade eben gesagt, es ist ein Zufallstreffer oder hast du einfach mal jetzt die Erfahrung von wie vielen Spielen über 20 dafür genutzt und hast gesagt, so heute gewinne ich mal?
Also es war dann die 22. Partie, in der ich gewonnen habe. Regina ist ja schon auch jemand, der dann gerne Tipps gibt und auch über diese 21 Partien davor wurden mir viele Tipps gegeben und ich habe sie dann, glaube ich, in der Partie 22 einfach mal angenommen. dann lief es auch wirklich gut. Da hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, vielleicht wurde mir der Sieg geschenkt, aber in der 23. Partie, wo ich das Ganze dann quasi noch wiederholen konnte, da hat die auch das Gefühl, nee, diesmal habe ich es wirklich verdient gehabt.
Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Übrigens, ich nehme auch geschenkte Siege, die sind so selten, ich nehme sie dann halt einfach. Aber also ich nehme sie konjunktiv, ich komme nicht in diesen Genuss, denn Andrea gewinnt so gerne und das lässt sie halt einfach nicht zu. Hast du noch ein paar harte Fakten für uns, Basti?
Erscheinungsjahr war 2023. Designer war Isra, ich habe den Vollnamen nicht, und Shay, dürft mich gerne noch ergänzen.
Die beide auch in Instagram als Dice Llama bekannt sind.
Ah, okay, sehr gut. Und Artist war Joan Gaudiet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Und wir merken uns schon mal für nachher das Jahr 2023, denn wir können es an dieser Stelle schon mal andeuten, auch du wirst heute Brettster spielen, Großer. Oh Leute, ich muss mit einem Geständnis mein erstes Spiel vorstellen. Ich war während des Sommers in Großbritannien und habe mit meiner Frau abgesprochen, welche Spiele wir mitnehmen. Und es war eine ganze Menge. Und dann meinte meine Frau, bitte pack doch noch Jekyll und Hyde ein. Und dann bin ich ins Regal geflitzt und habe Jekyll und Hyde rausgenommen und dachte mir, oh Mann, will ich das wirklich einpacken. Gut, aber habe es auf den Haufen gelegt. Und am nächsten Tag wollte ich die Spiele verpacken und kam noch auf die Idee, ich könnte doch so ein Instagram-Bild machen von den Spielen, die wir mitnehmen. Und habe da so einen Turm aufgebaut und habe das Bild gemacht, habe das Bild gepostet und habe danach die Spiele eingepackt. Und dabei ist es passiert, dass ich Jekyll und Hyde zu Hause habe liegen lassen. Und als wir dann in Großbritannien waren und meine Frau in der Ferienwohnung gesagt hat, dass sie jetzt Jekyll und Hyde spielen wolle, da musste ich kleinlaut bekennen, dass ich gar nicht wüsste, wo das Spiel ist. Und dann habe ich mir nochmal das Bild angeguckt und es war nicht auf dem Bild. Es lag hinter diesem Berg der Spiele. Und jetzt hatte ich ein Problem. Happy Wife, Happy Life. Das ist der rote Faden, der sich durch diese Folge zieht. Also habe ich erst einmal geguckt, wie ich an das Spiel komme. Und jetzt kam ja diese sehr glückliche Wendung, dass ich 20 Schritte aus der Haustür nach links vor einem Brettspielladen stand. Und in den bin ich rein. Und der Typ sagte, das Spiel kenne er nicht. Aber sein Chef ist auch nicht da. Der sei gerade in Deutschland. Der käme allerdings Anfang der nächsten Woche wieder zurück. Und dann würde er mir weiterhelfen. Dann bin ich noch durch verschiedene andere Brettspielläden hier in dieser Südwestgegend von Großbritannien gefahren, durch Dorset und durch die ganzen anderen Counties und ich habe das Spiel nicht bekommen. Denn es scheint tatsächlich schwierig zu sein, an diesen Verlag zu kommen in Großbritannien. Und dann habe ich dann nochmal die Woche gewartet und dann kam der Chef zurück und dann haben die für mich gegoogelt und kein Großhändler hat das Spiel bekommen, sodass ich jetzt rückblickend Ferien hatte, ohne dass ich Jekyll vs. Hyde verloren habe. Und langer Rede, kurzer Sinn, es ist das erste Spiel, das ich euch vorstellen möchte. Ein Zwei-Personen-Stichspiel, das mit drei Farben auskommt, aber mit Trankkarten, die das Spiel sehr besonders machen. Müsst euch vorstellen, die Karten haben die Werte von 1 bis 7 und es ist ein ganz einfaches Prinzip. Ich spiele eine Karte aus, das Gegenüber muss bekennen. Spiele ich eine grüne Karte aus, muss die andere Person eben auch grün spielen. Hat sie kein Grün, kann sie eine andere Farbe spielen. Aber über die Reihenfolge der ausgespielten Farben etabliert sich auch die Wertigkeit, welche Karte denn höher ist als das andere. Das heißt, wir haben keine festen Stiche, sondern wir haben eine Hierarchie. Dann kann es also sein, grün ist die schwächste Farbe, rot ist die bessere Farbe und lila ist die allerbeste Farbe. Und dann stichst du eben mit lila, grün und rot ab. Ist schon mal ziemlich geil. Aber dann gibt es diese Trankkarten. Die Trankkarten haben die Werte von 2 bis 5 und die sind immer ein bisschen besser als die normale 2, als die normale 3, als die normale 4, als die normale 5. Das bedeutet, wenn ich so eine Karte ausspiele, dann mache ich schon mal einen Stich. Wenn du eine 5 spielst und nicht so einen 5er Trank, dann ist das mein. Aber der Trank aktiviert dann wiederum nochmal eine Farbe. Hab ich dir also quasi schon mal einen Stich weggenommen und spiele eine lila eine Karte aus und du legst einen Trank drauf, dann kann es sein, dass du mir einen Stich nochmal rübernimmst. Oder bei Grün ist es so, dass wir zwei Karten tauschen müssen. Dabei habe ich doch extra mein Spiel auf diese beiden Karten ausgerichtet, die ich am Schluss hier so großkotzig ausspielen kann. So bam, bam. Oder bei einer roten Karte und einem Trank, dann werden die Stichprioritäten wieder resettet. Und das wäre alles gar kein Problem, wenn nicht das Spiel zwischen dir und mir hin und her wogen würde. Denn einer von uns verkörpert den gesunden Jekyll und einer den größten wahnsinnigen Hyde und beide haben ein unterschiedliches Spielziel. Hyde möchte dich auf seine Seite ziehen. Das heißt, zwischen ihm und mir sind am Schluss 10 Felder. Das bedeutet 10 Stiche quasi Unterschied, die irgendwann gemacht werden müssen. Und zieht er mich auf die andere Seite, dann habe ich verloren. Jekyll wiederum möchte seine emotionale, psychische Gesundheit bewahren und möchte eigentlich immer gucken, dass jedes Spiel einigermaßen ausgeglichen ausgeht. Denn machst du 5 Stiche, mache ich 5 Stiche, bewege ich mich nicht. Mache ich 4 Stiche, du 6 Stiche, bewege ich mich 2 Felder in deine Richtung zu. Und da ist ein Tauziehen. Und durch diese Farben, durch diese Tränke, durch diese Superpower entsteht hier ein unglaublich anspruchsvolles, tüfteliges Kartenspiel. Und zum allem Übel muss ich ja am Anfang dir noch eine Karte geben und krieg noch eine Karte von dir zurück. Das heißt, du kannst es mir am Anfang auch schon so richtig versauen. Und dieses Spiel ist ein Spiel, das ich mehr als 100 Mal gespielt habe. Und immer gerne mit dem Bewusstsein, ich möchte es gegen meine Frau gewinnen. Und manchmal gelingt mir das. Und dann sagt Andrea, ja komm, dann lass uns noch weiterspielen. Und ich habe jetzt 140 Partien auf dem Buckel. Und von diesen 140 Partien habe ich 42 gewonnen. Also, ich rechne das jetzt mal so runter. Ich bin nicht gut in Zahlen, aber manchmal kommt da so eine Pity-Situation raus. Und ich bin sehr entspannt beim Spielen. Und ich habe ja vorhin gesagt, es ist mir vollkommen egal, wer die Weiße Burg gewinnt. Wenn ich bei Jekyll vs. Hyde verliere, dann bin ich pissig, dann bin ich grätzig und dann bin ich schlecht gelaunt. Und dann muss ich wirklich mal wegdampfen gehen. Und da kann es auch mal schon sein, dass ich wirklich das Spiel absichtlich vergesse, mitten in Urlaub zu nehmen. Also meine Empfehlung für ein Spiel, das ich wirklich liebe, aber das ist so eine Hassliebe, so eine unerfüllte Liebe, deswegen, weil ich es auch viel zu selten gewinne gegen meine Frau. Das ist aber ein Spiel, das mir super reicht. Die Spielen, die Karten sind ganz abgespeckt. Das ist ja für mich immer ein Zeichen der Wertschätzung für ein Spiel, wenn die Karten so aufgequollen sind, wenn man es eigentlich gar nicht angreifen möchte. Aber das ist ein Zeichen dafür, dass das Spiel häufig gespielt wurde. Ja, jetzt habe ich viel geschwätzt, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, mich darin zu unterstützen, dass das ein tolles Spiel ist.
Basti, magst du den Anfang machen?
Gerne. Also was mich bei Jekyll vs. Hyde beim Auspacken erstmal absolut überrascht hat, ist diese massive Spielfigur. Also das ist ja wirklich eine einzige Spielfigur, aber die ist so wuchtig, wenn man die in die Hand nimmt, denkt man sich erstmal, okay, Respekt, ein so kleines Spiel und dann hat man so eine Spielfigur mit den beiden Gesichtern auch, also alles sehr, sehr thematisch gemacht, richtig schön.
Die auch nur eine Funktion hat, nämlich zwischen dir und mir hin und her zu rücken. Es könnte genauso gut ein weißer Spielstein oder sowas sein, aber diese Figur, wow.
genau. Ja, und ich habe jetzt auch gerade nebenbei noch gespickt. Also wir haben es bei Weitem keine 100 Mal oder 140 Mal gespielt. Wir sind bei sage und schreibe 5 Partien Aber auch hier liegt die Siegquote von Regina bei 80%. Also auch da, ich fühle das zwar auch nur in geringem Maße.
Also du hast dich wunderbar auch in dieser Statistik deinem normalen Leben angeglichen.
Ja. Ja, die Realität holt uns doch alle wieder ein, ne? Nicht ja nix. Wir haben es schon ein paar Mal gespielt. Da habe ich allerdings gewonnen, muss ich sagen. Ich mag es da gar nicht so laut sagen, weil jetzt kommt wahrscheinlich der Mandala-Fluch auch über dieses Spiel. Ich sehe es ähnlich wie Basti. Ich liebe einfach, also es ist ja unfassbar atmosphärisch. Ich mag auch die Verzwickung aus Thema und Mechanik. Also dass wirklich die beiden Personen, einer Dr. Jekyll, Mr. Hyde spielt, dieses Tauziehen, dieses, was ja auch im Roman oder im Film, je nachdem, was man sieht, immer gut so dargestellt wird, ist da quasi gut ins Spiel transportiert worden. Ja, ich mag die ganzen, das ganze viktorianische, den ganzen viktorianischen Hintergrund, in dem das ja spielt. Die Zeichnungen sind einfach toll. Das Cover ist einfach bombastisch, finde ich. Mit diesem Aquarell oder was aus der Hintergrund in lila und blau gehalten und mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und dann, ne, wie Basti schon sagt, diese bombastische Figur einfach, die vollkommen überproduziert ist, aber auch wieder irgendwie passt. So, ne, ja, Spielprinzip einfach, schnell, ich mag's. Beide Daumen hoch für Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Ja, von einem Menschen erdacht, der Genuil sich nennt, ein Mensch, der in Korea lebt und arbeitet, der auch so einen Nachfolgetitel gemacht hat, Jekyll and Hyde vs. Scotland Yard, der bei uns also durchgefallen ist und der auch gar nicht an dieses Spielgefühl rankam, das wir so mögen, weil es auch kooperativ ist, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der Mensch, der es illustriert hat, den kennt man viel eher, das ist Vincent Dutrey, einer der Illustratoren, der ganz viele Dinge schon gemacht hat und eine ganz große Fanbase hat und der auch von mir sehr gemocht ist. Das ganze Spiel ist im Jahr 2021 erschienen und für mich eine absolute Empfehlung für euch.
Ach, schön. Olli, weißt du, was noch eine Empfehlung ist?
Was denn?
Mein zweites Spiel.
Du Meister der Übergänge.
Oh ja, oh ja. Und dieses Spiel ist mehr oder minder aus Versehen entstanden. Und zwar bei der Entwicklung eines anderen Spiels. Und bei dem anderen Spiel muss ich gerade überlegen, da...
Patchwork, Baby Patchwork.
Ach, weißt du was? Da feiert man was und es gibt eine Norweger-Erweiterung, aber genau, bla bla, ich habe ganz viel vorbereitet und Olli macht's einfach kaputt. Aber hey, ja, es ist natürlich Patchwork.
Aber ich hab's doch für dich gesungen, Schatzi.
Ach, okay, so heißt unser dritter Song. Nach Super Mega Lucky Box und dem Song...
Die Essen-Blitz-Vorschau, das ist die Essen-Blitz-Vorschau.
Jetzt
noch Patchwork, Baby genau. Patchwork.
Unsere dritte Single-Auskopplung. Wir haben noch keinen Bandnamen, aber wir finden da schon irgendwas. Das klingt so ein bisschen 80er-Pop-mäßig. Patchwork, Baby Patchwork. Okay, aber sei es drum. Patchwork von Uwe Rosenberg, ein reines Zweispielerspiel, ist so ziemlich die schönste halbe Stunde, die man miteinander verbringen kann, wie ich finde. Ja, was müssen wir bei Patchwork machen? Wir müssen quasi ein Flickwerk an Stoffen zusammen tüdeln, sagt man hier oben. Und das sind so diese Polyomino-Teile, die in unterschiedlichsten Stofffarben quasi da sind. Und ich freue mich, kleiner Funfact, schon wieder wahnsinnig auf die Weihnachtszeit, weil ich habe die Weihnachtsedition und ich habe das mal gewonnen bei Instagram und da gab es so große Goldknöpfe mit dazu und die kleinen anderen Knöpfe und da freue ich mich schon wieder drauf. Das nur kurz nebenbei. Ja, bin ich ein Materialopfer? Möglich. Jedes Spiel ist besser mit Metallmünzen. So, also, um nochmal kurz zurückzukommen zu den Regeln. Jeder hat ein Raster vor sich ausliegen mit Quadraten und dieses Quadrate wollen wir bis zum Ende des Spiels möglichst mitfüllen. Denn wenn wir Sachen nicht füllen und Lücken sind, dann gibt das Minuspunkte. Wenn wir dran sind, haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal können wir nichts machen. Es beginnt nämlich immer die Person, die, wie heißt das Ding denn jetzt? In der Mitte. Guck, da ist es wieder weg, das Wort. Punkte-Tableau.
Eigentlich ist es der Bereich, in dem du entlangläufst, um am Schluss ins Ziel reinzukommen und in dem auch geregelt ist, wer denn an der Reihe ist.
Richtig, genau. Wie heißt das? Hat doch irgendeinen Namen, das Tableau. Ich weiß es gerade nicht mehr.
Das in der Mitte-Tableau.
Genau. Ach, Olli weiß es. Olli ist also das in der Mitte-Tableau. Das definiert einmal die Zugreihenfolge, die Wertung und die Restspieler. Aber ich glaube, so kann man es nochmal grob zusammenfassen. Und wenn ich dran bin, kann ich entweder nichts machen und vorwärts ziehen oder ich kann Plättchen kaufen und die dann dementsprechend legen. Und auf den Plättchen sind jeweils die Preise drauf und die Preise bezahle ich mit Knöpfen. Und immer wenn ich auf diesem in der Mitte Tableau über einen Knopf laufe mit meiner Figur, dann löse ich eine Wertung aus, beziehungsweise eine Zwischenwertung und kriege dann die Anzahl an Knöpfen, die ich bereits auf meinem persönlichen Tableau gestickt habe. Naja, und so geht das immer so weiter, bis dieses Steinchen eben am Ende in der Mitte angekommen ist und wer am Ende die meisten Punkte hat, die Person gewinnt.
Und die heißt bei dir in der Regel Anna.
Können wir darüber nicht reden? Ja, die heißt bei mir.
Deswegen haben wir uns getroffen, um darüber zu reden.
Ich habe es kurz vergessen. Weißt du, Olli, es ist auch manchmal schön, wenn man sich so ein Luftschloss baut. So ein Patchwork-Luftschloss. Und es gibt verschiedenste Alliterationen von Patchwork. Es gibt die Skandinavien-Version, es gibt die Taiwan-Version, es gibt die, oh Gott, also da sind dann tatsächlich dann so folkloristische Flickenteppiche auswählbar. Und es gibt auch eine gute App übrigens, die man auch nutzen kann. Da gewinne ich manchmal auch nicht. Aber wie ist denn eure Erfahrung, um mal von meinen negativen Gefühlen abzulenken?
Also ich muss mal wieder gestehen, auch Patchwork habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage. In deiner Winteredition ist da nicht auch der Plätzchen-Ausstecher Ausstecher dabei?
Ja, natürlich. Und du darfst dreimal raten, wer Patchwork-Plätzchen backt. Neben die Plätzchen. Auf wen zeigen zwei Daumen? Ja, genau, auf mich. Kann es sein, dass ich mich ein bisschen darauf freue? Danke, dass du mich daran erinnert hast.
Gerne, gerne.
Patchwork ist eins unserer ältesten Reisespiele, das durch ganz Europa auf jeden Fall schon mit uns gereist ist. Und es ist ein Spiel, ohne das fahren wir nicht los. Und es ist das Spiel, mit dem wir jedes Jahr die Gartensaison eröffnen. Das erste Mal draußen spielen ist immer Patchwork. Und entsprechend haben wir da auch schon über 80 Partien eingetragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Patchwork schon gespielt haben, bevor ich überhaupt angefangen habe zu tracken. Also es ist ein Spiel, das meine Frau nämlich begleitet, im wahrsten Sinne des Wortes, zeitlich als auch regional. Und dass wir jetzt auch in Großbritannien immer wieder in den Biergärten und den Pubs gespielt haben, weil es so unkompliziert ist für den Aufbau. Man braucht zwar eine relativ gut zugängliche Fläche, weil du eben einen Kreis aus diesen Polyomino teilen machst, aber ansonsten kommst du mit wenig Platz auch gut klar. Natürlich nicht so wenig, wie es zum Beispiel im Zug ist, aber ein kleiner Tisch, das kriegst du schon irgendwie hin. Zur Not liegen die halt im Viereck, nicht im Kreis. Also das geht schon einigermaßen. Der Ablauf einer Runde Patchwork ist allerdings immer so spannend, weil die Teile immer in einer anderen Reihenfolge liegen. Und ein Ablauf kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sich gestalten, sodass du das Gefühl hast, ja, okay, ich habe jetzt 2-3 Mal dasselbe Spiel gespielt, aber es hat sich immer anders angefühlt. Und du kannst das Spiel auch mit Minuspunkten gewinnen. Das ist nämlich ganz krass. JD, das schon gesagt. Jede Lücke, die bleibt, sorgt erstmal für Minuspunkte. Und am Schluss rechnest du die Knöpfe, die du noch hast, gegen als Pluspunkte. Aber eine Lücke sind 2 Minuspunkte und Knopf ist nur 1 Pluspunkt. Das geht sich manchmal nicht aus. Außerdem hast du noch einen kleinen Rennaspekt, denn wer zuerst auf seiner Puzzlevorlage ein Raster von 7 auf 7 gefüllt hat, der kriegt so 7 Extrapunkte. Und das ist in der Regel sehr oft der Trigger, der dann entscheidet, wer denn gewinnt. Wenn du schnell auf dieser Spirale in der Mitte unterwegs bist, die in die Mitte führt, da kriegst du auch noch solche Flickstücke, die du einsetzen kannst. Das sind 1 auf 1 große Teile und die können dir auch manchmal helfen, hier noch wirklich unzugängliche Löcher zu stopfen. Patchwork ist ein Spiel, das ich gar nicht genügend loben kann. Aber im Gegensatz zu dir, JD, haben wir nur diese eine klassische Ausgabe und haben keine der anderen grafischen Überarbeitungen, weil am Schluss ja immer das Spiel dabei rauskommt. Also mit den entsprechend habe ich auch keinen Plätzchen-Ausstecher, aber Patchwork schon sehr häufig verschenkt. Es ist ein Spiel, das wir sehr gerne an Leute verschenken, an Paare, die zusammen spielen wollen oder an Leute, die sagen, naja, wir würden jetzt ganz gerne mal auch so vom Familienspiel wegkommen. Denn für mich ist Patchwork trotz der Einfachheit im Ablauf der Regeln tatsächlich ein sehr, sehr empfehlenswertes Kennerspiel. Wie siehst du das?
Du meinst mit dem Kennerspiel?
Kennerspiel oder Familienspiel?
Nee, das ist schon ein Kennerspiel. Wobei ich denke, es ist, um einen Anglizismus zu bemühen, es ist easy to learn, hard to master. Mhm. Also dementsprechend ist schwierig. Ich glaube, nein, ich würde eher sagen, es ist ein Grenzgänger. Es ist gehobenes Familienspiel auf jeden Fall, weil die Regeln sind ja einfach zu lernen. Das, was du machen musst, um Punkte zu bekommen. Aber um das einmal so zu puzzeln und so, wie es da eben, um zum Sieg zu kommen, musst du schon ein bisschen was drauf haben. Und das sind auch Erfahrungswerte. Die Lernkurve ist da auch recht hoch, finde ich.
Auf jeden Fall, die Lernkurve ist mega. Und wenn man am Anfang so in den ersten Runden auch so ein bisschen despektierlich auf diese ganz komischen Teile dran vorbeischaut und denkt sich, oh nee, die möchte ich auf gar keinen Fall, die kriege ich gar nicht zugepuzzelt, hast du es relativ klar irgendwann, wie du das dann doch auf die Reihe kriegst. Und räumliches Denken ist da auch ganz vorteilhaft und so ein bisschen Geduld, auch wenn du sagst, hey, darf ich mal gerade das Teil nehmen, darf ich es mal drehen, darf ich es mal anprobieren, bevor du dich dann entscheidest. Ja, aber spielt ja eh nur zu zweit und spielst ja eben mit Menschen, die dir was bedeuten, die dir wichtig sind. Passt schon. Also Patchwork, ganz, ganz, ganz super geiles Spiel.
Absolut. Wo man übrigens gut drüber nachdenken möchte, ob man das haben will, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, es gibt auch Patchwork Express. Das reduziert das Ganze, ist aber nicht, also uns hat das nicht überhaupt nicht abgeholt.
Das beantwortet auch die Frage, das ist dann nämlich wirklich ein reines Familienspiel und zwar ein sehr einfaches Familienspiel. Ja. Und das gibt nicht mehr den Zauber her, den Patchwork sonst versprüht.
Nee, genau. Und es gibt auch Patchwork Doodle, da zeichnet man die Sachen dann rein. Das ist auch okay. Und dann haben wir jetzt aber auch die ganze Patchwork von mir einmal abgefrühstückt.
Ja, genau.
Okay.
Ja, Uwe Rosenberg hast du schon gesagt.
Genau. Ah ja, oh, die harten Fakten, natürlich. Ja, du hast schon gesagt, dass ihr das schon gespielt habt. Das muss dann ja schon 1900, aber nein, so alt ist es noch gar nicht.
Ja, ja.
Ablon Kaiser. Also pass auf, das ist von 2014. Da hat Franz Beckenbauer tatsächlich noch gelebt, da hat man noch einen Kaiser. 7,6 auf der BGG-Skala für zwei Spieler. Es ist übrigens auch am besten mit zwei Spielern spielbar. Das ist verrückt. Also Community sagt 2, Best 2. Ich, da muss ich mich erstmal setzen.
Und wieder an den Kopf greifen.
Oh nein, du. Genau, 15 bis 30 Minuten. 30 Minuten ist tatsächlich realistisch. Ja, und Uwe Rosenberg hat Uwe schon gesagt, und der Artist ist Atelier 198. Ist das ein Clemens Franz? Ja, ne? Ich meine schon. Ja, Clemens Franz, der Franz, der Clemens.
Sehr schön. Damit haben wir das vierte Spiel von den sechs, die wir vorstellen wollen. Und Basti, du bist wieder an der Reihe.
Ja, jetzt kommt das Spiel, das ich wirklich, wirklich liebe und das mich auch ins Hobby gezogen hat. Und bei dem auch jede Niederlage wirklich wehtut. Aber ich kenne sie einfach mittlerweile sehr, sehr gut. Vielleicht kommt ihr drauf. Es ist 2020 rausgekommen, wenn ich es richtig habe. Und zwar bei Czech Games und auf Deutsch kam es beim Heidelbeer raus.
Ja, das ist ja eine Kombination von Verlagen, die sehr oft miteinander kooperieren. 2020, gib mal vielleicht noch einen kleinen Hinweis.
Jetzt gebe ich den ultimativen Hinweis und dann wisst ihr es. Es wird sehr, sehr oft mit Indiana Jones verglichen.
Ja, dann haben wir doch die verlorenen Ruinen von Anak. Yo.
Jetzt muss ich sagen, wir tracken noch nicht so lange, wie wir das Spiel haben. Deswegen haben wir in unserer Statistik jetzt erst 6 Spiele getrackt und noch weitere mit den entsprechenden Erweiterungen. Und da liegt meine Siegquote bei peinlichen 16%.
Immerhin.
Zweistellig.
Immerhin, ja.
Zweistellig.
Ja. Zweistellig, aber jetzt, wenn ich euch die Punkte sage, also meine Bestpunktzahl liegt bei 74 Punkten und die Bestpunktzahl von Regina bei 83 Punkten und im Schnitt liegt meine Punktzahl bei 58,67 und die von Regina bei 70,25. Das waren dann sehr, sehr viele Zahlen, aber man merkt schon, ich bin ein absoluter Anak-Fan und ich würde jederzeit Anak mitspielen. Jetzt kam auch bei uns die Abenteuerbox an letzte Woche. Da auch kurze Info für alle, die auch haben. Der Reprint für den Printfehler ist vom Heidelbeer schon unterwegs. Haben sie schon eine E-Mail rausgeschickt. Genau, ich muss wirklich sagen, es ist ein Wahnsinnsspiel und ohne Anak wäre ich nicht so brettspielbegeistert, wie ich es mittlerweile bin. Das hat mich einfach abgeholt.
Alles, was du sagst, das unterstütze ich. Anak ist für mich auch ein Spiel, bei dem die Indiana Jones Musik in meinem Kopf sofort angeht. Und bei dem ich Spaß habe und jedes Mal, wenn ich mir eine blaue Pfeilspitze nehmen darf oder eine Tontafel, habe ich das Gefühl, ich habe jetzt was ganz Tolles, was ganz Wertvolles in der Hand. Ja, und dann sehe ich in der Regel, wie in dem Tempel, den es zu erkunden gibt, immer die Lupe der anderen Spielfarben vor mir da oben ist und sich die ganzen Plättchen wegnimmt und die Boni abgreift, während ich dann gerade versuche, hier im Basiscamp hier meinen Arbeiter einzusetzen und dann merke, ach Gott, ich habe gar keinen mehr. Es ist für mich eine Herausforderung, Anak zu spielen, gut zu spielen. Also mag es unglaublich, mag auch die Erweiterungen und werde ich auch gleich fragen, ob ihr denn schon zu Hause die Zeit hattet, diese kleine Kampagne zu spielen, die dann mit der zweiten Erweiterung erschienen ist. Aber es ist auch ein Spiel, das ich nicht allzu häufig gewinne. Aber das macht auch nichts. Ist ein guter Vertreter von, ist mir ganz egal, wie es ausgeht. Ich hatte Spaß. Ich hatte 5 Runden Spaß.
Mhm. Ja, so sehe ich es auch. Also ich habe es auch, glaube ich, erst einmal gewonnen. Mit anderen habe ich es noch nicht gespielt. Dieses Thema ist einfach, Indiana Jones bin ich voll dabei.
Habt ihr schon Erfahrungen mit den Erweiterungen, mit beiden Erweiterungen und wie sieht's um die Kampagne aus?
Also die Kampagne haben wir angefangen zu spielen. Wir sind noch nicht durch. Irgendwann kamen dann doch wieder zu viele andere Neuheiten, als die Kampagne rauskam. Aber ohne die erste Erweiterung, die es schön asymmetrisch macht, würden wir es gar nicht mehr spielen. Also das ist für mich ein Must-Have. Wenn man jetzt reinkommen möchte, klar, dann erstmal Vanilla, aber danach am besten gleich mit der ersten Erweiterung.
Genau, Vanilla, falls ihr mit diesem Begriff nichts anfangen könnt, ist keine Geschmacksrichtung, sondern bedeutet das Grundspiel, ohne dass irgendwelche Erweiterungen oder Zusätze dabei sind, keine Promokarten, sondern das Spiel tatsächlich so, wie man es aus dieser Schachtel rausnimmt.
Olli, ich bin ein bisschen fast schon schockiert. Das ist schon die zweite Erweiterung, über die du sprichst, die du nahe schon so magst. Das ist ja...
Ja. Ja,
ich muss mich jetzt erstmal setzen.
Es gibt ganz wenige, aber in diesem Fall ist es so, wobei ich noch eben keine Erfahrungen habe mit der Kampagne. Das war eins der Spiele, die wir nach Großbritannien mitschleppen wollten, die ich dann aber gesagt habe, ja komm, das haben wir genügend andere Spiele dabei und es waren ja nur 20 Schritte nach der Haustür von links an den Brettspielladen. Das konnte ich dann schon so irgendwie verkraften. Anak ist für mich ein Spiel, das ich ganz häufig erkläre. Ich spiele es sehr selten mit Leuten, mit denen ich schon gespielt habe, aber mit ganz vielen Leuten, die es noch nicht kennen. Und ihr kennt ja diese Situation, wenn du eben ein Spiel erklärst, dann achtest du viel mehr darauf, dass die anderen es richtig spielen, dass die Regeln eingehalten werden und bist nicht so mit dem Fokus darauf, es selbst erfolgreich zu spielen. Aber auch das macht mir gar nichts aus. Anak ist einfach toll.
Jetzt noch kurz zu den harten Fakten. Also erschienen 2020 bei Czech Games. Auf BGG hat es ein Rating von 8,1. Meins war eine 10. die Autoren sind Min und Elven. Genau, ist für 1 bis 4 Spieler. Solo habe ich es noch nie gespielt. Und man laut Anleitung oder laut Box braucht man pro Spieler circa 30 Minuten. Wir spielen es auch zu zweit in circa 60 bis 90 Minuten. Wir lassen uns da nicht hetzen. Also so 1,5 Stunden kann man schon gut einplanen.
Das ist auch ein Spiel, das gar nicht gehetzt werden möchte. Und ich sehe das auch so wie du. Also lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen. Mit 4 Personen 2 Stunden sind durchaus realistisch, aber 2,5 kann auch schon mal passieren. Insbesondere, weil es ja dann doch ab einem gewissen Zeitpunkt durchaus Dinge gibt, die es zu überlegen gilt. Wenn die ersten Züge relativ klar sind, weil du ja eben fast nur ins Basiscamp kommen kannst, dir diese Kompassmarker zusammensammelst, um dann vielleicht über der Grenze einen neuen Teil des Dschungels zu entdecken und dich dann mit deinem ersten Monster rumplagen musst, geht nach hinten raus dann doch viel los und die Karten werden dann auch wichtig und dann hast du ja auch gute Karten in der Hand. Deckbuilding, Worker Placement, Abenteuergefühl. Super gut. Und JD, wir haben uns gemerkt, für nachher 2020. Also Basti hat unfreiwillig jetzt schon seinen Rahmen gesteckt. Zwischen 2023 und 2020 wird er nachher seine Brettster-Runde beginnen.
Oh nein.
Ich gönne mir jetzt mal ein bisschen Zeit. Ich habe nämlich vorhin schon gesagt, dass ich Partien im Boardgame Stats für mich aufzeichne. Und ich weiß, dass das Leute machen, sehr pedantisch, die mit Zahlen gerne durchs Leben gehen. Das ist für mich alles vollkommen irrelevant. Ich trage auch gar nicht mehr ein, wer viele Punkte hat oder es interessiert mich auch nicht. Aber für mich ist Boardgame Stats oder eben solche Apps, die dir ermöglichen, deine Ergebnisse einzutragen, ein Erinnerungstagebuch. Und genauso handhabe ich das. Und wenn ich mir dann angucke, mit wem ich denn die letzte Partie Anak oder die letzte Partie die Weiße Burg oder die letzte Partie Miezekatze gespielt habe, dann öffnet das für mich eine Tür in die Erinnerung und ist für mich unglaublich wichtig, denn über die Summe der Spiele vergesse ich viele Details, aber jede Partie ist im Prinzip wertvoll und es ist wert, sich daran zu erinnern. Es ist allerdings auch so, je älter ich werde, desto mehr vergesse ich einfach. Also es ist quasi wie eine Erinnerungskrücke, die ich in der Hand habe. Und jetzt sehe ich da, dass ich seit Mai 2019 dieses Erinnerungstagebuch führe. Da habe ich dann mittlerweile 1388 Spiele eingetragen, die ich bereits gespielt habe. Und es kommen 9500 und ein paar gequetschte Partien zusammen. Jetzt kann man das aufschlüsseln lassen. Und dann kann man sich nämlich angucken lassen, welche Spiele habe ich schon gespielt. Und dann steht da Sieg Prozent 100. Und dann sehe ich, naja, das sind kooperative Spiele. Die habe ich dann halt einfach als gewonnen eingetragen, wenn wir es dann hingekriegt haben. Aber wenn ich dann so nach unten durchgehe, dann werden die Prozentzahlen immer schmaler und schmaler und schmaler. Irgendwann sind da 23% und dann sind nur noch 16% und irgendwann kommt die Null. Und jetzt bin ich in dem Bereich. Und als ich mir diese Statistik angeguckt habe, habe ich gedacht, ich faule. Ich kann euch sagen, dass ich keine Partie meines Spiels Die Blumenstraße gewonnen habe. Keine Partie Mennefer, keine Partie Kingsburg, keine Partie Carnegie, keine Partie Maracaibo. Das sind alles Spiele, die liebe ich total. Das sind Spiele, die sind so gut, dass ich sie sogar liebe, ohne dass ich sie gewinne. Und das war für mich nochmal eine unglaubliche Erkenntnis. Und ich habe dann jetzt weitergeguckt und über ein Spiel möchte ich euch jetzt noch erzählen, dass ich auch noch nie gewonnen habe. Aber das macht auch gar nichts. Ich spiele es total gern, denn ich darf etwas schütteln und ich darf auf einen Schalter drücken sozusagen. Und dann kommen 9-farbige Klötzchen raus und diese 9-farbigen Klötzchen entscheiden, was ich gleich auf meinem Spieltableau einpuzzeln darf. Denn das Spiel, von dem ich euch jetzt noch berichten möchte, heißt, JD?
Oh, Shake the City.
Genau. Ein Spiel, das bei Board Game Circus erschienen ist, das ich erst im letzten Jahr in Augsburg zum ersten Mal gespielt habe und von dem ich einfach jetzt mal hier so ganz fest behaupte, das hat viel zu wenig Beobachtung gefunden, denn es ist ein richtig geiles Puzzle. Irgendwie zieht sich das heute auch so ein bisschen durch, dass du und ich ja ganz gerne puzzeln. Und bei Shake the City ist es so, dass diese farbigen Steinchen Gebäude repräsentieren. Denn es geht um eine City, die wir aufbauen. Und in dieser City können Wohnhäuser drin sein. Und die Wohnhäuser, hey, die stehen halt am liebsten allein, sind Einfamilienhäuser. Und jedes rote Plättchen, das am Schluss allein ist, gibt dir 2 Punkte. Oder wenn es halt an ein anderes rotes Plättchen dran klebt, dann gibt's auch 2 Punkte. Ist gar kein Problem. Du hast Parkanlagen. Die Parkanlagen bringen dir Punkte, wenn sie wiederum an den Wohnhäuser dran kleben. Oder an Fabriken. Aber die Fabriken dürfen auf gar keinen Fall an Wohnhäusern dran kleben. Ich sage das jetzt so, weil ich es wirklich thematisch finde. Nee, ich will nicht neben einer Fabrik leben, aber neben einem Park durchaus. Es gibt Einkaufszentren, aber die wollen eine Anbindung für die Straße haben. Und je weiter die im Kern deiner Stadt sind, Downtown, umso wertvoller sind sie. Und jetzt passiert mechanisch Folgendes. Du shakest, du drückst, dann kommen diese 9 Klötzchen raus. Und du wählst eine Farbe aus. Und in dieser Farbe wählst du eben Klötzchen aus. Und diese Klötzchen nimmst du dir dann als Plättchen. Und die müssen eben genauso angeordnet wiederum in deine Stadt eingebaut werden. Und am Anfang hast du riesen viel Platz. Aber dann wird's in deiner Stadt immer enger und enger. Und dann hast du ganz vergessen, da noch Straßen zu bauen. Und dann hast du ja vergessen, dass da ja eine Fabrik ist. Also darf da kein Wohnhaus mehr hin. Und das spielst du tatsächlich über 15 sehr, sehr, sehr schnelle Runden in der Regel. Und puzzelst dir auf deinem Plan die beste Situation zusammen. Wenn du das zu zweit machst, ist es fast unspektakulär, weil es sich auszeichnet, naja, eine Partie spielst du auf die Blauen, die andere auf die Roten, man kommt sich nicht so ins Gehege. Aber schon, wenn eine dritte Person dabei ist, dann wird das unberechenbar. Denn, und jetzt kommt die Regel, die mir am allermeisten Spaß macht, die Farbe, die ich als erste Person aussuche, dürft ihr nicht nehmen. Da seid ihr also gehandicapt. Und dann muss man halt auch mal aus Scheiße Punkte machen. Und dann ist man wirklich gefragt und dann ist es kein Wohlfühlpuzzle mehr, sondern musst du dich halt wirklich anstrengen. Ja, und ansonsten finde ich das Gimmick mit dem Shaken, mit dem Drücken, mit dem Hochheben total gut und total motivierend. Und es ist ein Spiel, das ich an dieser Stelle jetzt einfach gerne nochmal darauf hinweisen möchte. Gebt ihm mal eine Chance. Kaffer sieht nicht so super einladend aus, als dass man es unbedingt sofort auspacken möchte. Aber das Spiel ist gut. Und wenn ihr Puzzlespiele magt, wenn ihr Plättchenlegespiele magt, dann ist das etwas, was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet. Und jetzt habt ihr die Chance, einfach auch mal zu sagen, dass ich schon wieder ein tolles Spiel ausgesucht habe.
Das würde ich unfassbar gerne sagen. Ich habe aber dieses Spiel noch nie gespielt. Das tut mir leid. Also ich.
Ja, unterstütze ja meine Aussage. Es hat einfach noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen.
Genau. Allerdings, ich gucke gerade genau, das Cover hat mich, glaube ich, etwas abgeschreckt. Da war ich etwas vielleicht voreilig, möglicherweise.
Voreingenommen vielleicht auch.
So weit würde ich nicht gehen, aber irgendwas dazwischen. Das ist ein Spektrum. Genau, ich weiß auch, es wurde sehr gehypt seinerzeit. Und dann habe ich es gesehen, es hat mich nicht angesprochen. Aber da du ja ein bisschen was von Spielen verstehst und wir einen auch über eine Schnittmenge haben, ist ja auch ein Spektrum, werde auch ich mir das mal angucken. Nicht bis zum nächsten Mal, aber ich werde es mir angucken.
Ich unterstreiche jetzt deine Aussage, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil auch ich habe es noch nicht gespielt.
Ja, wundert mich überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum das passiert ist. Ich glaube, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass Leute immer so ein bisschen kritisch gucken, wenn es ein Spiel von Board Game Circus ist, aber die machen tolle Familienspiele. Ist einfach so.
Das stimmt.
Probiert das mal für euch aus. Wir haben gerade eben schon gesagt, das Cover ist nicht so einladend. Olga Kim heißt die Frau, die sich das hat einfallen lassen. Ist auch bisher ihr einziges Projekt. Und die Designer, die Shake That City gemacht haben, heißen Mats Floh und Köre, Torndal, Kjær, klingt also irgendwie nach Skandinavien, in Nordeuropa. Bei denen Namen sind auch ja nur noch ein Spiel im Hintergrund, also eben Leute, die da noch ganz am Anfang dabei sind, ihre Ideen zu entwickeln. Deutschen Board Game Circus, ansonsten bei der AEG, Alderac Entertainment Group, könnt ihr das auch bekommen, wenn ihr es auf Englisch spielen wollt. Ist vollkommen sprachneutral. Was ich noch erwähnt habe, ist, dass es noch extra Punkte abzugreifen gibt, wenn ihr eben farbige Reihen zusammenpuzzelt, so als extra Touch, oder eben halt Spalten oder Reihen zusammenkriegt. Das können schon nochmal am Schluss ein paar Punkte sein, die dann entscheiden können, wer gewinnt. Ja, ich habe es noch nicht gewonnen, deswegen von dieser Perspektive aus kann ich nichts sagen, aber es ist ein Spiel, das ich gewinnen möchte. Ich spiele es dann halt auch recht häufig gegen meine Frau oder in Gruppen, in denen meine Frau dabei ist. Und an dieser Stelle, Schatz, du bist eine Maschine, du weißt, wie ich das meine. Es ist durchaus als Kompliment gemeint, auch wenn du am Anfang ein bisschen komisch geguckt hast, als ich das so gesagt habe. Andrea gewinnt einfach wahnsinnig oft und hat auch eine Reputation diesbezüglich und ist so vielleicht auch eine Eurogame-Legende in diesem Bereich.
Du hast deine Frau schon geheiratet, das weißt du, ne?
Genug der Schleimerei. So, das war's. Wir sind durch und könnten jetzt nochmal unseren Schnelldurchlauf anbieten. JD, erstes Spiel.
Es wurde erstmal spirituell mit Mandala und der schönsten Decke der Welt.
Dann ging es weiter mit der Weißen Burg.
Ich hatte euch Jekyll vs. Hyde angeboten mit der unglaublich protzigen Figur.
By the way, ich habe immer, wenn du Jekyll und Hyde sagst, den Song von Five Finger Death Punch im Ohr. Hört euch den mal an. Und dann spielt das Spiel. Das macht das nochmal ein bisschen besser. Ja, ich war dann mit Patchwork und da flicken wir mit Flickwerk Decken zusammen. Und die Person, die Löcher hat, das bin in der Regel ich, hat Minuspunkte und verliert. Das bin in der Regel auch ich.
Und dann ging es weiter in den Dschungel und wir haben die verlorenen Ruinen von Arnak erkundet.
Und wenn ihr den Dschungel dann sicher wieder verlassen habt, dann seid ihr in der Schüttelstadt Shake That City Board Game Circus in Deutschland erschienen. Ein vielleicht eher zu Unrecht unbeobachtetes Spiel. Jo, ich glaube, es ist relativ schwer, heute wieder etwas zu finden, was wir mit einem Jacques Wiesel auszeichnen könnten. Was meint ihr?
Also ich finde, bei Jekyll und Hyde, da gab es schon einige Übereinstimmungen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Mhm. Ja, ich habe eine von einer Partie verloren und das noch nicht mal gegen meine Frau. Das zählt, glaube ich, nicht. Das ist dann außerhalb der Wertung.
Ja, das ist schade. Die Weiße Burg haben wir ja schon zum zweiten Mal im Rennen. Wir hatten es ja damals mit Alex, Brettspielhamster, die hat es ja vorgeschlagen als Spiel in einer kleinen Schachtel mit wahnsinnig viel Inhalt. Da hat es auch ganz gut reingepasst. Und so ist halt eben unser Leben. Dann haben wir noch Patchwork. Also, da wäre ich ja natürlich absolut dabei. Aber Basti, das hast du noch nicht gespielt, gell? Nee,
da habe ich noch einen schwarzen Fleck.
Shake the City habt ihr auch noch nicht gespielt?
Nee.
Es reduziert sich denn irgendwie dann doch auf Jekyll vs. Hyde. Wollen wir das tun?
Ja, tun wir es.
Sehr schön. Dann wird es Jekyll vs. Hyde, die Spiele, die wir leidenschaftlich gern spielen, aber dann doch zu häufig verlieren, als dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Wenn ihr wissen wollt, welche anderen Spiele wir schon einmal mit unserem Prädikat Jacques Wiesel ausgezeichnet haben, nämlich Potion Explosion zum Beispiel oder Carpe Diem oder Zug um Zug oder Quacksalber, dann könnt ihr einfach mal auf unserer Internetseite allesaußertoplisten.de nachschauen. Im Bereich Podcasts, da haben wir sie aufgelistet. Und da könnt ihr nochmal so in Erinnerungen schwelgen und gucken, welche dieser Spiele, die wir ja vorgestellt haben, unter uns dann an diesem Abend ein besonderes Herausstellungsmerkmal hatten.
Da hat Olli ganz viel Fleißarbeit geleistet, das darf man an der Stelle nochmal sagen.
Ja, fleißige Olli. Ich habe gesehen, dass ich ein falsches Cover reingesetzt habe. Ich werde euch nicht sagen, welches, aber ich werde es nachher ganz still und heimlich ausgetauscht haben.
Ganz leise.
Und hier sind die Breaking News. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon längst rausgehört. Uns ist hier ein kleines Jacques Wiesel-Gate widerfahren, denn wir haben ganz vergessen, Arnak in diese Auswahl mit einzubeziehen. Und Basti als Gast war so nett, nicht zu insistieren und sich den Vordergrund zu stellen. Das ist eine besondere Qualität von dir, lieber Basti, aber das nächste Mal fahr mir einfach übers Maul. Bei uns ist das also jetzt angefocht. Das ist der Ausdruck, den wir benutzen, wann immer wir einen kleinen Spielfehler entdeckt haben, bei dem dann hinterher das Ergebnis vollkommen egal ist. Also, dass Jekyll vs. Hyde jetzt das Jacques Wiesel der Folge geworden ist, das ist jetzt nun mal so. Aber dass Arnak wahrscheinlich die viel besseren Chancen gehabt hätte. Das, glaube ich, wäre so gewesen. In diesem Sinne, Basti, Entschuldigung, und das nächste Mal setz dich durch. Du bist eh viel stärker und größer als wir. Basti, danke, dass du uns deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. In einer alten Tradition werden wir dich allerdings nicht aus diesem Studio entlassen, bevor wir dich nicht zu einem Spiel motiviert haben. Und das ist eine rhetorische Frage. Hast du Lust?
Ja, Angst, aber ja.
JD, du bist heute der Master of Ceremonies und übernimmst die heutige Ausgabe von Bretster. Basti, mach dir gar keine Sorgen. Wenn du mich als Joker brauchst, bin ich für dich da. JD, magst du nochmal die Regeln erklären?
Ich mag sehr gerne die Regeln erklären. Bretster lehnt sich an das allseits beliebte und bekannte Spiel Hitster an. Nur, dass wir keine Hits raten und wann sie erschienen sind, sondern wir machen das Ganze mit, oh Wunder, Brettspielen und Gesellschaftsspielen im Allgemeinen. Die Referenz hat der liebe Basti sich ja schon selber gegeben mit den Spielen, die er sich für unsere Folge ausgesucht hat. Und das waren die Jahre, Basti, hau nochmal raus.
2020 und 2023.
Ganz korrekt. Und ich werde jetzt die Titel raten und du musst mir sagen, ob diese Titel vor oder nach 2020 beziehungsweise oder auch dazwischen oder darüber oder darunter, wie auch immer, du kannst da in alle Dimensionen denken. Dann fangen wir doch mal an mit der Liebe. Und zwar schreiben wir uns Liebesbriefe, naja, tun wir nicht wirklich, aber Love Letter ist ein Spiel, bei dem es um die Gunst geht, die Liebe. Nun sag mir lieber, Basti, war Love Letter vor, dazwischen, danach?
Ich sagte, es war vor 2020.
Und das ist korrekt. 2012.
Klasse, ist das schon mal ein richtiger Treffer zum Anfang.
Genau, und ich bin gespannt, ob er seine Serie halten kann, seine Serie von 1.
JD, eigentlich glaube ich jetzt, statistisch hat Basti schon mehr gewonnen als in den Partien, die er heute aufgezählt hat, oder?
Warte, ich gucke nochmal nach. Ich habe mitgeschrieben, ja, hier steht's. Ich habe es nur so runterstrichen. Das stimmt.
Ihr seid ja auch nicht meine Frau.
Das ist richtig, das stimmt. Wir lösen Gott sei Dank nicht diese Gefühle in ihm aus. Das ist schön. Also, pass auf, das nächste Spiel hat tatsächlich etwas mit Rebellion zu tun. Und wir sind auch wieder so ein bisschen im... es hat eine weibliche Hauptfigur. Und das ist die Rebel Princess.
Ah, das ist schwierig.
Auch ein Stichspiel. Ähnlich wie Jekyll und Hyde.
Es darf aber auch im gleichen Jahr herausgekommen sein, oder?
Es darf auch im gleichen Jahr herausgekommen sein.
Ich würde sagen 2023.
Und das ist korrekt. Du kriegst einen Chip, aber den haben wir nicht. Also bei Hitzer wärst du, der würde jetzt einen Chip kriegen.
Bei Wonderbow übrigens.
Ja.
Basti, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, dich so ein bisschen zu entlassen, sodass du dir gar nichts merken musst. Aber du hast momentan zweimal das Jahr 2023, du hast einmal das Jahr 2020 und du hast mit Love Letter das Jahr, was war das, JD, 2012?
2012, korrekt, ja.
Was ihr jetzt nicht sehen könnt, Basti zählt schon mal mit den Fingern weiter.
Ja. Ja, guck, so weit komme ich gar nicht wie er. Das ist verrückt. Er ist schon Advanced Level. Wir bleiben im Bereich der Liebe. Und es gab bei Pegasus, glaube ich, rausgekommen, das Spiel, was man auch zu zweit spielen kann, nur zu zweit, Fog of Love. Lieber Basti, wann ist Fog of Love denn rausgekommen?
Boah, ich sage nach 2012, also zwischen 2012 und 2020.
Und das ist korrekt.
Und der Mann ist gut.
2017.
Huh.
Läuft bei dir, Basti.
Mhm. Ich muss noch mal meinen Zeitstrahl durchgehen.
In Anlehnung an das Liebesbekenntnis an unsere Frauen sind lauter Spiele mit Liebesthema.
Verrückt. Das nächste übrigens auch. Denn wir alle haben eine Obsession für unsere Frauen. Und Obsession ist auch ein Spiel, was im viktorianischen England spielt. Die Frage ist nur, wann ist es herausgekommen?
Und Basti, da möchten wir dich darauf hinweisen, das Spiel ist in Deutschland relativ spät erschienen, aber in seiner Originalausgabe schon viel früher.
Mhm. Und geht's um die deutsche oder geht's um die...
Genau, es geht um die deutsche.
Okay, die deutsche Version kam bei Strohmann raus. Und das war 2000... Wir haben jetzt 25... Das war 2023.
Oh mein Gott, ja, genau! Die Zahl, die Basti genannt hat, ist korrekt.
Ja, und an dieser Stelle können wir das auch noch auflösen, denn Obsession gibt es schon seit 2018, war damals, glaube ich, ein Kickstarter und wurde dann ausgeliefert und konnte auf Englisch gespielt werden und hat schon da ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gebracht. War alles so in dieser Downton Abbey-Generation hier noch unterwegs und dann hat es ein paar Jahre gedauert und dann ist es bei Strohmann erschienen, 2023. Und Basti, du hast gerade eben gesagt, du erinnerst dich da noch ziemlich dran, als du es gekauft hast. Wo hast du es gekauft und was war los?
Also ich habe es nicht gekauft, sondern Regina hat es gekauft und sie stand, ich glaube, 2 Stunden oder noch länger in der Schlange auf das Spiel 2023 und hatte wohl teilweise auch das Schild, hier ist das Schlangenende in der Hand, das sie dann irgendwann wie ein Staffelstab weiterreichen durfte. Genau, und nach einer langen Wartezeit hat es dann in der Hand gehalten mit den damaligen Erweiterungen, die es gab. Ich glaube, jetzt kommt zu diesjährigen Spiel sogar nochmal eine neue Erweiterung raus.
JD, wie viele Spieler hat Basti noch vor sich?
2. Es sind noch 2 Spieler hier drauf. Und zwar einmal ein thematisch ebenfalls Liebe, wissen wir alles. Und zwar Romeo und Julia.
Ich behaupte, jetzt reißt meine Serie. Ich würde sagen vor 2012.
Weißt du was? Es wäre alles richtig gewesen, was du gesagt hast. Denn von Romeo und Julia gibt es einige Versionen. Die erste 2000, die zweite 2006, dann 2020 und 2024.
Also das war ein Blind Date sozusagen, es war ein Volltreffer. Egal, was du gesagt hast, hat auf jeden Fall gestimmt. Die letzte Version von Romeo und Julia kenne ich von Huch. Das ist, glaube ich, die Version aus dem Jahr 2020.
So, und dann kommt das letzte Spiel.
Aber Basti, Augenblick, bevor du dir das letzte Spiel anhörst. Du kannst ja auch jederzeit sagen, mit deinen Punkten bist du einverstanden, gehst raus mit dem Gefühl, ein Gewinner zu sein. Eben halt nicht alle Punkte zu haben, die es braucht, um das Spiel gewonnen zu haben. Es ist deine Entscheidung.
Aber ich kann dich auch noch als Joker verwenden, Olli.
Ja, selbstverständlich kannst du mich als Joker benutzen.
Dann machen wir weiter.
Mutig, aber wir nehmen es mal so an. Es ist etwas, was hoffentlich wir nicht mehr so oft nutzen müssen, zumindest auf lange Zeit nicht, und zwar heißt das Spiel Speed Dating.
Ja, Olli.
Okay, also ich bin ziemlich blank, aber ich kann dir sagen, dass meine Erinnerung an Speed Dating schon relativ lang her ist. Ich glaube, Speed Dating war so eine Erscheinung so 2010, so um diesen Dreh, als es plötzlich total klasse war, sich 2 Minuten gegenüber zu sitzen und dumme Fragen zu stellen, dumme Fragen zu beantworten und dann den Stuhl wieder weiter nach rechts zu rutschen. Zumindest mal habe ich das zu dieser Phase in der Schule wahnsinnig gerne im Unterricht benutzt, um Wissen zu sichern. Also mein Vorschlag wäre so um 2010, so um diesen Dreh und damit wäre es älter als Love Letter. Aber ich habe das Spiel noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber dann nehmen wir das einfach.
Wow, ihr seid richtig gut. Es ist von 2011 und es ist, ich sehe hier gerade nochmal die Bilder. Interessant, es hat eine Wertung von 4,5 oder so, eine 4,9. Ich muss korrigieren. Das muss ein Brecher sein. Bei Cosmos erschienen Speed Dating und der Autor ist tatsächlich Marcel André Casasola Merkle. Also eigentlich jemand, der versteht was Sachen von dem, was er da tut. Sag doch einfach mal, wer von euch hat schon mal Speed Dating gespielt oder vielleicht sogar seinen Partner oder eine Partnerin da kennengelernt? Schreibt es uns in die Kommentare.
Ja, oder schickt es uns auf irgendwelche anderen Art und Weisen. Und wir können an dieser Stelle sagen, wir freuen uns tatsächlich jedes Mal sehr, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Manchmal kriegt das JD als erstes mit, manchmal kriege ich das mit, je nachdem, über welchen Kanal ihr geht. Über Instagram, über unsere E-Mail-Adressen, über unsere WhatsApp-Telefonnummern oder über euren Anruf. Es macht einfach total schön, eure Rückmeldungen zu bekommen und teilweise auch euer Feedback zu den Folgen und die Spiele, die wir vorgestellt haben. Ja, Basti, nicht schlecht. Für uns bist du ein Gewinner.
Danke, danke.
Und wir lassen dich aber heute nicht nach Hause gehen, ohne dass wir auch dich jetzt gefragt haben, was ist ein Brettspieltraum von dir, den du gern noch einmal in deinem Leben erleben möchtest? Egal wie abgefahren, egal wie unrealistisch, frei vom Herzen heraus darfst du ihn äußern und gucken, ob es in Erfüllung geht.
Ein Traum wäre, irgendwann, wenn die Rente mal da ist, es dauert noch ein paar Jahre, dann einen kleinen Brettspielladen zu haben.
Das heißt, du würdest außerhalb deiner, also wenn du berentet bist, noch arbeiten und dann quasi das Café mit oder den Laden betreiben?
Ja, aber nur noch als Hobby.
Das ist ganz schön smart.
Aber willst du da wirklich bis auf die Rente warten?
Ha. Stand jetzt ja.
Und ich frage als jemand, der als Beamter durchs Leben geht.
Stand jetzt ja.
Ja, wie stellst du dir deinen Laden vor? Komm, lass uns mal so ein bisschen träumen. Wie sieht es da drin aus? Hättest du so etwas Besonderes?
Es wäre natürlich ein Brettspielcafé, also es gäbe ganz, ganz viel Kuchen, eine Kuchentheke, es gäbe eine schöne Siebträgermaschine mit sehr, sehr gutem Kaffee und daneben noch eine schöne Teebar und der Laden ist immer extrem gut gefüllt mit ganz, ganz vielen Spielverrückten. Ja, oftmals kommen am Tag dann aber auch Leute rein, die sagen, aha, ich suche ein kleines Geschenk und berat mich doch bitte und dann gehen die mit einem Freudestrahlen wieder raus. Das wäre so, ja doch, das wäre so der angenehme Alltag.
Da sagst du, ach, ich habe hier noch ein total angegilbtes Speed-Dating aus dem Jahr 2011, das müsst ihr mal ausprobieren.
Genau.
Ach, sehr schön.
Es war uns eine ganz, ganz große Freude. Danke, dass du uns diese Zeit ja doppelt zur Verfügung gestellt hast, denn es ist ja der zweite Anlauf, den wir gemacht haben, nachdem eine technische Notfallsituation den ganzen Südwesten hier lahmgelegt hatte und wir uns dann noch einmal treffen mussten. Es war total angenehm und schön, mit dir über Spiele zu sprechen und mit dir uns hier zu offenbaren und unser Leid zu klagen und den Blues mit dir zu singen.
Dankeschön, das kann ich nur zurückgeben und nochmal Dankeschön für die Einladung.
Ja, auf bald. Also ich hoffe, dass du deinen Brettspielladen eher eröffnest, damit wir auch noch was davon haben. Ansonsten, wo findet man dich sonst, wenn du nicht gerade zufällig irgendwo hier bei uns bist?
Auf Instagram und auf TikTok unter dem Namen Brettspielgipfel.
Und wie ihr ja mitbekommen habt, das ist der Name, den Basti und Regina sich gegeben haben. Und ihr könnt auch öfters mal tatsächlich Bilder sehen, wie sie oben an einem Gipfelkreuz stehen und ganz verträumt in die Landschaft gucken. Und ihr könnt natürlich auch ihrem TikTok-Kanal folgen, in dem sie jetzt zum Beispiel auch über die Berlin kommen, eine ganz große Reihe von Interviews geführt haben und sich tatsächlich hier dadurch einen Namen machen. Sehr vielfältig, bunt, kritisch und neugierig über Spiele zu berichten.
Dann bleibt es, glaube ich, nur noch der Bums, oder Olli? Ja?
Ja?
Ja.
Ich sag 3.
Ich sag 2.
1.
Bums. Das ist cool, wenn der eine der anderen nicht aussprechen lässt. Das ist, ja, ja, und, ja, ja, und so, sonst läuft es.